Wir sind Series. Und wir sind bei einer weiteren Folge vom Game of Thrones Recap. Diesmal sind wir im Anwesen von Laszlo Lannister.
Grüße euch.
Weiterhin am Start ist wieder Mammon Mormont und Sir Thorsten Trant. Und wir wollen über die aktuelle Folge sprechen, nämlich Episode 7. Wie hieß die eigentlich?
Der deutsche Titel war Der Gebrochene.
The Broken Man. Und ja, wir wollen eigentlich gar nicht so viel Zeit verlieren, denn das ist nicht unser Stil. Und wir gucken doch einfach mal, was so alles passiert ist. Laszlo, weil du uns ja immer so schön durch Westeros führst, hast du denn einen Schauplatz, bei dem du anfangen willst?
Ja, also ich denke, diesmal haben wir eigentlich keine wirkliche Wahl, außer direkt über die Szene zu reden, die wir noch vor den Credits sehen.
Okay.
Was äußerst selten ist in Game of Thrones. Also die allererste Szene der ersten Folge der ersten Staffel war zumindest in unserer Erinnerung tatsächlich auch ein Cold Intro, ja, wie Thorsten immer so schön fachmännisch sagt. Nein, Cold Open.
Cold Open, ja. Kennt man auch von MacGyver.
Ja, der Beginn der fünften Staffel, das glauben wir zumindest.
Als Cersei
die Prophezeiung.
Also kriegt den Flash, war nicht vor dem?
Nee, nicht vorher.
Nee, okay. Nee, weil direkt danach sieht man, wie sie zum Septum,
ach, stimmt, da
zum
Tywin so, geht. Da ist so eine Art Match Cup, das wir genau wissen.
Stimmt. Ja. Ja, sonst ist uns aber, also wenn die allererste Folge, meine ich, beginnt auf jeden Fall vor dem Intro.
Ja, ja. Ich würde auch mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, es gibt vielleicht noch ein oder zwei,
ja, doch,
das die das auch mal tun. Ja. Ja. Bei der hier, das hat Thorsten sehr klug angemerkt, liegt es natürlich mit Sicherheit auch oder vermutlich nur daran, dass sie Rory McCann, den Schauspieler des Hounds, Sandor Clegane,
genau.
Gut, dass du auch überlegen musstest, dass wir diesen Schauspieler
schon eine Weile nicht mehr gesehen haben
und dass der
im
Vorspann erwähnt wird in den Credits.
Ja. Ich war wirklich erst verwirrt, ob es wirklich daran liegt, und ich habe genau Pause gemacht bei Rory McCann und dachte, hey, ich kenne auch den Namen, und das war natürlich dann auch der Hound, weil ich mich echt am Anfang gewundert habe, hey, wieso kommt das Intro nicht zuerst, aber gut, ja. Die Lösung war mir dann relativ schnell klar, weil es daran liegt, dass wir natürlich am Ende dieses Cold Opens sehen, wer diesen einen Baumstamm alleine trägt, und es ist natürlich der Hound, den wir seit Staffel 4 nicht mehr gesehen haben.
Die neunte Folge von Staffel 4.
Als Arya ihn nach dem Kampf gegen Brienne of Tarth, kann man vielleicht auch manchmal sagen, ja, ihn einfach liegen gelassen hat und ihn nicht getötet hat, was im Endeffekt jetzt dazu führt, dass er eben noch lebt.
Offensichtlich. Wir erfahren auch, wie er wiederbelebt. Oder sagen wir mal, nicht wiederbelebt, sondern gerettet wurde.
Ja, genau.
Nämlich, hat die Person einen Namen?
Es ist, der heißt Ian McShane. Der nennt sich
Septon M. irgendwas.
Okay.
Mhm. Schauspieler ist Ian McShane, glaube ich.
Ja, den habe ich das letzte Mal gesehen in einer der beiden Herkules-Verfilmungen.
Legend of Hercules, genau.
Genau, da kamen ja zwei Stück. Ja. Mehr oder weniger zeitgleich oder sehr nah beieinander raus, deswegen weiß ich. War das die mit The Rock?
Ja.
Die mit The Rock, genau.
Da will
die andere mit
Kevin die ganze Zeit sterben.
Genau, er will die ganze Zeit sterben, er ist ein Seher, er hat seinen Tod gesehen und es kommt einfach nicht dazu. Er spielt eine ähnliche Rolle, nur dass er da noch, also in Hercules, noch der Krieger ist und hier das schon abgelegt hat.
Und bekannt ist er aus Deadwood, kann das sein?
Ja.
Das kann sehr gut sein, ja.
Ja, auf jeden Fall auch. Super gespielt, muss ich sagen, in dem
Super
Fall.
Super gespielt, ja. Direkt reißt die Szenen, in denen er ist, an sich. Was auch, ohne jetzt schon mal zu spoilern, nötig ist, denn wir werden nicht mehr so viel von ihm haben. Auch wenn es ja inzwischen scheinbar gang und gäbe ist, einfach mal wiederzukehren nach ein paar Folgen oder Staffeln Pause. Nein, wir sehen also, Sandor Clegane, The Hound, ist zurück. Und ich war sehr erfreut darüber, möchte ich erstmal zu Protokoll geben, weil das einer der Charaktere ist, den ich wirklich sehr gemocht habe, der sich auch über die Serie mit am interessantesten und am weitesten entwickelt hat.
Ja.
Jetzt muss nur noch Arya zurück nach Westeros kommen und die Wege der beiden müssen sich wieder kreuzen, dann ist das Dreamteam wieder vereint.
Da sind wir gespannt.
Das ist eins meiner absoluten Dreamteams, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Moment, steht er jetzt eigentlich wieder auf Ihrer Liste?
Nee, im Training kam ja raus, dass sie ihn eigentlich gemocht hat.
Genau, sie hat sowas angedeutet, ne? dass er eigentlich nicht mehr auf ihrer Liste stand.
Ja.
Und das erklärt natürlich im Nachhinein auch, warum sie ihn liegen gelassen hat und nicht selber getötet hat. Nicht, weil sie grausam sein wollte, wie sie es ihm vorgespielt hat, sondern weil sie ihn nicht töten wollte, weil sie ihn von der Liste gestrichen hat.
Ja, das wären doch immer so Sachen gewesen, die wir spekuliert hätten, wenn wir damals schon gerecapped hätten.
Ja, stimmt.
Weil das auch nicht wirklich eindeutig war, ob sie jetzt aus... weil sie es nicht machen will, weil sie nicht töten will oder weil sie ihn möglichst grausam verenden lassen will. Er bittet ja sogar, hat er darum gebeten, dass er umgebracht wird. Ja, das kam ja nicht so richtig raus und auch jetzt wissen wir es natürlich nicht, was Ayas Motive so richtig waren.
Naja, jetzt können wir, denke ich, schon die Vermutung anstellen, wie Mammon das gerade ganz gut erklärt hat, dass sie ihn einfach nicht töten wollte. Sie hatte ihn schon von der Liste gestrichen. Und
sie hat ihm aber jetzt auch nicht wirklich geholfen.
Ja, naja, im Nachhinein schon.
Im Nachhinein, aber das hat
na
sie...
Na klar, sie dachte, sie lässt ihn da einfach sterben.
Ja.
Ja. Also in der Superhero-Montage von der Arya in der dritten Folge dieser Staffel gab es ja dann diese kleine Unterredung. Mhm. Das hat mich so an Batman Begins erinnert, als Bruce Wayne dann im Himalaya war und dann trainiert wurde.
Ja.
Und währenddessen sich mit Ra's al Ghul unterhalten hat. Mhm. Und während dann Arya ausgebildet wurde, hat sie sich, glaube ich, auch mit The Wave unterhalten.
Mhm. Mhm.
Und hat sich dann auch über, nee, oder eine Folge vorher mit Jack and Hagar unterhalten und gemeint, dass Arya nicht genau sicher ist, was mit dem Sandor ist, ob sie ihn jetzt umbringen möchte oder nicht, aber wahrscheinlich eher nicht.
Okay, mhm. Das ist natürlich eine gute Erklärung. Ja, und er kommt irgendwie unter bei einer verstreuten Gruppe von Gläubigen, oder?
Ja, also ich glaube, der Titel der Folge bezieht sich da auch eher auf diesen Kreis, also es ist tatsächlich auch wieder so ein Handlungsstrang, der aus den Büchern übernommen wurde. Das sind, sie nennen sich irgendwie Isle of irgendetwas. Sie sind in den Riverlands und die Isles steht eher dafür, dass es ein Zufluchtsort ist für alle, die genug haben von den Kriegen.
Mhm.
In der Folge geht es ja auch öfter darum, dass das ganze Land genug hat von den Kriegen und auch der War of the Five Kings nicht an den Leuten spurlos vorbeigegangen ist. Und das ist mehr so eine, ich würde jetzt fast sagen, Selbsthilfegruppe für Kriegsveteranen, die eben sich von allem losgesagt haben und in Frieden leben möchten.
Mhm, so wirkt es auch. Was bauen die da? Ein Tempel? Oder?
Ja.
Ja.
Genau. Sieht stark danach aus.
Ja. Der Hound hat da Unterschlupf gefunden, hilft so gut er kann, aber er wirkt jetzt für mich nicht so, als ob er jetzt ein völlig neuer Mensch wäre. Also
Nein, das nicht. Also bestimmt quasi auf dem Weg dahin hätten wir das noch 3-4 Folgen so begleitet, friedlich und ungestört, wäre er vielleicht dann tatsächlich ein Mann des Friedens geworden. Und sicherlich auch sehen wir ihn schon gezeichnet von seinen bisherigen Erlebnissen und schon auch verändert. Aber zumindest am Ende der Folge ist er, wenn nicht mehr ganz der Alte, dann zumindest im Großen und Ganzen, denke ich schon. Also es wurde sich, du hast es ja gerade angedeutet, dass es im Buch ein bisschen ausführlicher erzählt wird, die Geschichte um ihn. Also ohne, dass man in den Büchern, so wie du es uns schon quasi vor der Aufnahme geschildert hast, ohne dass man die ganze Zeit weiß, dass er es ist. Aber diese Storyline, sage ich mal, mit diesen, wie heißen sie, Isle of...
Das weiß ich leider nicht.
Okay, diese Storyline wird ein bisschen länger in den Büchern geschildert. Ich denke, es wurde schon ganz bewusst die Entscheidung getroffen, das quasi jetzt hier in einer Folge abzuhandeln, schon die Folge danach auszurichten, aber am Ende der Folge ist der Hound wieder der, den wir sehen wollen, nämlich der auf Rache sinnende, gewalttätige Einmannzerstörer.
Also, ja, in den Büchern ist das auch ganz knapp angeschnitten, also die Brienne, das Kapitel habe ich heute auch gelesen, die Brienne ist in Riverlands unterwegs.
Wo sie jetzt auch hin ist, jetzt, in der Serie?
Genau, ja. Da sucht sie eigentlich nach Sansa und Arya, findet dann aber niemanden, trifft dann auf dieses Volk und unterhält sich ganz kurz mit dem Septen. In dem Buch gibt es auch 2 Septens und dann läuft einer an ihr vorbei, der auch die Statur vom Hound passt. Aber da kann das Buch auch ein bisschen mehr spielen als die Serie. Man sieht das Gesicht von dem Typen nicht. Und er hebt gerade das Grab für irgendjemanden aus, der gerade gestorben ist, einen natürlichen Todes. Und deswegen wird er unter Fans auch nur The Grave Digger genannt. Aber die Theorie gab es halt, dass es der Hound ist. Wie gesagt, die Bücher beschäftigen sich auch nicht groß damit.
Okay.
Aber es ist, glaube ich, eine Art von George R. R. Martin mit Kriegen abzurechnen und eben einem seiner Charaktere auch wirklich ein Happy End zu geben. Ich weiß gar nicht, ob George R. R. Martin noch überhaupt irgendwas mit dem Hound vorhat.
Mhm.
Ja.
Man muss auch sagen, in den Büchern findet der Kampf zwischen Brienne und dem Hound nicht statt, oder?
Nee.
Genau, deswegen kennt sie ihn auch nicht und er würde ihn nicht erkennen. Ja, ansonsten, er fühlt sich da so einigermaßen gut aufgehoben, fand ich schon. Und die hatten ja auch schon so eine Beziehung.
Na also klar, er wurde ja auch gerettet von ihm.
Deceptin, genau. Und ich glaube, zumindest hat er ihn den Hound zum Nachdenken gebracht. Also gerade als die Frage ist, ja, warum, wenn es einen Gott gibt oder so, warum hat er mich nicht bestraft? Und dann kommt natürlich der Satz, vielleicht hat er das oder bist du sicher, dass er dich nicht bestraft hat, und da rattert so ein bisschen um Oberstübchen, denke ich. Und ja, jetzt zieht er dann am Ende mit seiner Axt los, um die Mörder.
Ja.
Oder ja, die haben ja irgendwie alles da eigentlich irgendwie. Ja, die Massenmörder, könnte man schon sagen, wahrscheinlich zur Rechenschaft zu ziehen irgendwie. Mhm.
Die niemand anderes sind, oder zumindest gehen wir mal davon aus, als die Brotherhood Without Banners, die wir ja schon vor einigen Staffeln gesehen haben. Ich glaube, die haben wir jetzt auch in den letzten Folgen schon ein paar Mal zumindest angerissen.
Ja.
Und die offenbaren sich jetzt tatsächlich nicht mehr so als die Guten oder zumindest die das proklamieren, sondern jetzt tatsächlich als Leute, die auch nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind und die eben Schutzgeld, so wie wir es heute formulieren, von der Bevölkerung erpressen und tun, was sie wollen und einfach ihre Stärke und ihre militärische Überlegenheit nutzen, um die Bevölkerung zu drangsalieren.
Ja, es ist halt die Frage, ob die Serienmacher da so zwei Gruppen aus den Büchern zusammenschmeißen. Also es gibt dann noch die Brave Companions, die so ähnlich sind wie die Brotherhoods Without Banners, aber die dann eher auf ihren eigenen Profit aus und dann die Leute terrorisieren und auch morden und vergewaltigen. Zum Beispiel der eine aus der zweiten Staffel, der Arya da andauernd vergewaltigen möchte und ihr das androht, das ist einer der Anführer. Die wurden in der Serie aber nicht angesprochen. Also es könnte wirklich sein, dass man einfach die beiden Häufchen zusammenwirft.
Wobei die Brutalität da ja schon eher in den Büchern zielgerichteter ist, ohne vielleicht noch näher darauf einzugehen.
Ja.
Und das war jetzt tatsächlich, zumindest nach allem, was wir wissen, einfach nur sinnlose Brutalität gegen die Zivilbevölkerung. Mhm.
Also wie ich es gesehen habe, haben die den Hound doch sehr genau gemustert. Wahrscheinlich, vielleicht wussten sie, dass er da ist und versuchen ihn da rauszulocken.
Mhm. Er hatte ja schon ein Treffen mit der Brotherhood Without Banners.
Ja.
Und hat da gegen, genau, wurde von denen schon gefangen genommen, hat gegen Sir Beric Dondarrion gekämpft, sich dadurch die Freiheit gerettet, aber es ist nicht auszuschließen, dass die drei Männer, die da am Anfang vorbeigeritten kamen, ihn erkannt haben. Er wird jetzt aber in den Krieg ziehen, vermutlich, oder zumindest auf Rache sinnen.
Das hat mich ein bisschen an Rambo 3 erinnert.
Es scheint eben so, weil er die Axt aufhebt, direkt danach, vielleicht verfolgt er auch, aber wo soll er sonst jetzt hin? Also er hat ja sonst nichts anderes. Das war aber auch schon irgendwie die Relevanz von der Szene. Also,
ja.
Dass wir...
Er ist wieder da.
Er ist wieder da und er ist auch...
Böser
wieder,
denn je.
Ja.
Oh. Das vielleicht nicht.
Ja.
Und natürlich, aber er ist wütend, er ist verdammt
wütend. Das ist natürlich momentan in den Riverlands sich so ein paar Charaktere tummeln.
In der Tat auch ein guter Hinweis. Allerdings wird ja in der Serie nicht gesagt, dass wir uns in den Riverlands befinden.
Stimmt.
Also es ist eine... Ich meine, gut, wir wissen, dass der Kampf ungefähr...
Aber doch die Brotherhood of Banner, die waren doch auch da, oder nicht?
Ja, die waren da. Trotz allem würde ich sagen, also es würde mich nicht überraschen, wenn nach allem, was wir jetzt gerade besprochen haben, möglicherweise eher nochmal auf Jamie oder auf den Blackfish oder auf irgendwas anderes, was jetzt noch in den Riverlands passiert. Genau, dass es sowas gibt. Aber noch wurde in der Serie das nicht verortet, wo wir
ihn finden. Also es kann natürlich auch sein, dass sie das verändert haben und dass der Hound halt ganz woanders ist. Ich glaube, es wurde nicht erwähnt, wo die sind, oder?
Doch, nee. Die sind in den Riverlands, die Isle da.
Aber wurde das gesagt in der Folge jetzt? Wurde das irgendwie angedeutet?
Angedeutet nicht, weil man kann sie schließen. Erstens, also wegen den Büchern kann man daraus schließen. Und zweitens, die Brotherhood oder Banners sind exklusiv in den Riverlands.
Okay. Genau, aber auch das wurde ja zum Beispiel in der Serie nicht gesagt. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Also
das weiß ich nicht.
Ja. Also es kann natürlich sein, dass sie das verändert haben.
Genau, es könnte sein, dass wir in der nächsten Folge sehen, wie er quasi noch im gleichen Outfit über eine Hügelkuppe geht und er findet was anderes als
er sieht Daenerys und ihre Drachen.
Gut, das so weit würde ich vielleicht nicht gehen und bestimmt auch nicht die Wall. Dafür sah die Landschaft schon sehr passend zu den Riverlands aus. Aber dass es da eine zwangsläufige Begegnung gibt mit Brienne oder mit jemand anderem, möchte ich noch nicht mich festlegen, wäre aber natürlich wünschenswert.
Mhm.
Sollen wir dann thematisch in den Riverlands bleiben und uns der Belagerung von River Run zuwenden?
Ja.
Ja.
Würde ich sagen.
Die wurde ja letzte Folge auch schon quasi angelegt, die ganzen Szenen, die wir gesehen haben. Wir wissen, dass die Freys jetzt zuerst belagern sie River Run schon länger, dann versuchen sie mit ihrer Geisel Sir Edmure den Blackfish zu erpressen, was katastrophal scheitert.
Großartig. Ja.
Der sagt in der Folge schon zweimal, dass sie ihn doch jetzt endlich einfach erhängen oder köpfen sollen. Bitte, wird er wohl eh zu nichts führen.
Es ist halt auch grandios so, dass sie ihn erstmal hängen möchten und dann den Strick wegnehmen, um ihn noch mehr zu bedrohen, indem sie ihm das Messer in die Kehle
haben. Ja, also die...
Bei mir jetzt funktioniert, ja.
Zumindest beim zweiten Mal. Also, als sie nach dem Geigen hatten, habe ich gedacht, die blöffen, aber dann, als er das Messer genommen hat, da war ich bereit, ihn zur Ruhe runterzulassen.
Oh mein Gott, dann schippt er noch schneller, hör auf.
Ja, die Söhne oder Enkel oder Neffen oder Cousins von Walder Frey werden
wahrscheinlich alles mit zusammen.
Wahrscheinlich alles zusammen. Oder nichts davon. Er hat mehr Verwandte, als es Verwandtschaftsgrade gibt. Die
bekleckst, glaube ich.
Ja, vielleicht habe ich. Auf jeden Fall bekleckern die sich nicht gerade mit Ruhm.
Nee.
Ganz und gar nicht. Aber jetzt ist ja zum Glück Sir Jaime Lannister, seines Zeichens der einhändige Kingslayer, zusammen mit Bronn da, den wir auch die ganze Staffel noch nicht gesehen hatten.
Nee.
Das war, glaube ich, jetzt, ich glaube, das schon dreimal gesagt, aber das war jetzt, glaube ich, wirklich der letzte.
Mit dem Blackfish zusammen. Also okay, jetzt kommt immer noch Gendry.
Es gibt noch Gendry, stimmt. Ja, es gibt immer noch Gendry.
Den nicht gesehen haben.
Okay.
Ja, und Jaime reißt natürlich erstmal so das ganze Heft an sich, auch von den trotteligen Brays.
War jetzt auch nicht schwer.
War jetzt nicht schwer, die zu dominieren. Bronn kümmert sich um die Belagerung, weil er sich am besten damit auskennt. Also zumindest der, dem Jaime die meiste Expertise zutraut. Und er zeigt auch schon direkt, dass er mehr Expertise hat als zumindest alles, was da jetzt gerade so rumläuft. Ja, und kurze Zeit später, da gab es auch einen coolen Spruch irgendwie von Bronn, oder?
Ja, ich meine irgendwie, also Jaime sagt zu ihm, du kennst dich hier mit Belagerung besser aus als jeder in der Lannister Army.
Achso, ja.
Und er meint, naja, das ist nicht genauso wie zu sagen, du hast den längsten Schwanz in der Unsullied Army.
Ja, genau.
Das sagt genau nichts. Ja. Aber ja, er hat vermutlich die Expertise und kurz darauf gibt es das Treffen, das Gespräch zwischen Sir Jaime und dem Blackfish, das im Endeffekt einfach nur das Ergebnis hat, dass der Blackfish sagt, naja, so, es hat sich nichts verändert, wir sitzen hier drin, kommt und holt uns.
Ja.
In diesem Sinne, war schön, dich mal wieder gesehen zu haben, hat mir den Tag versüßt, aber jetzt mach's gut, wir sehen uns dann in 2 Jahren, wenn wir verhungert sind.
Ja,
ich fand's auch cool, dass sie den Jaime zu so einem krassen Charakter da aufgebaut haben. Ich habe ihn da endlich mal aus King's Landing rausgenommen und ihm wieder was zu tun gegeben.
Ja.
Und dann auch gezeigt, dass er absolut Herr der Lage ist.
Ja.
Und dann setzen sie ihm noch so einen Charakter vor die Nase wie den Blackfish, dem das scheißegal ist.
Ja.
Jaime hat eine grandiose Szene, also allein die hätte schon gereicht, um die Folge super zu machen. Und dann wird es noch getoppt mit dem Blackfish, wo Jaime dann völlig entnervt fragt, so, ja, du hattest ja nicht vor aufzugeben, warum willst du dich mit mir treffen? Erst, Belagerungen sind langweilig, im Sinne von, du bist Freizeitbeschäftigung und ja, ich wollte mir ein Bild von dir machen, ich bin enttäuscht.
Ja.
Und dann lässt er die Brücke wieder hochklappen. Großartig.
Mhm. Ja.
Da haben sich zwei gefunden.
Ja. Das hat mir, glaube ich, auch an der Folge jetzt am besten gefallen, glaube ich, die beiden Szenen. Aber wir werden mich gleich noch erinnern, dass es noch was Geileres gab vielleicht, aber ich muss sagen, das war echt stark, ja.
Ja, doch, das hat mir sehr gut gefallen.
Erst, dass Jaime irgendwie back ist, endlich mal was macht. Und dann aber gleich wieder.
Dann auch noch so einen Gegner hat, ja. Ja, der Blackfish hat mir sehr gut gefallen in der Darstellung. Und auch nicht so irgendwie, so, okay, das ist jetzt der coole Badass, sondern auch wirklich relativ trocken und jetzt auch nicht so, um den neuen, coolen Charakter aufzubauen, sondern einfach nur jemand, der alles gesehen hat, der genau weiß, was passieren wird.
Ja.
Und der trotzdem, naja, was ist jetzt die Frage? Was wird, also ich meine, wir gehen ja mal nicht davon aus, dass das sich jetzt 2 Jahre lang hinzieht.
Wahrscheinlich nicht, aber also ich gehe mal schon davon aus, dass es schon die Bestrebungen von Blackfish sind, das, was er gesagt hat, nämlich, dass er da aufgewachsen ist und dass er das Castle kennt und das nicht so einfach aufgeben wird. Und es ist ja auch, glaube ich, eine von den unzähligen unannehmbaren Festungen, oder?
Ja, also jede Festung ist schon annehmbar.
Was ich da auch ganz cool fand, war, dass sie dem Blackfish ein bisschen ein Profil gegeben haben. Weil vorher in der dritten Staffel hat er den Admiral mehr oder weniger von links nach rechts geprügelt.
Mhm.
Also verbal oder auch die rohe Gewalt angedroht. Und hier hat man dann halt auch gesehen, warum das einer der Kommandanten von Robb Stark war.
Ja.
Ich fand das ganz cool, ja.
Ja. Für mich ist eigentlich dafür die prägendste Szene gewesen, als Admiral Tully es nicht geschafft hat, bei dieser Seebestattung das zu verbrennen und der Blackfish halt entnervt nach einer Weile gesagt hat, jetzt gib's einfach her. Admiral ist jetzt vielleicht ein bisschen fähiger irgendwie als die Freys, Freys Söhne zumindest, aber wurde er schon eigentlich schon von Anfang an auch so ein bisschen als der, ja, Trottel.
Ja, zumindest nicht der, der in die Fußstapfen so großer, einer so großen Kriegertradition
treten kann. Und was ich dann auch ganz cool fand, war, dass er Blackfish, also Jaime wurde ja dann, nachdem ihm die Hand abgehakt wurde, als er als sympathischer Charakter gekennzeichnet, als der Ehrenmann oder wahrscheinlich so der einzig Gute in King's Landing oder in der Familie Lannister, man Tyrion ja eigentlich so oder so sehen kann. Mhm. Ich meine, am Ende bringt er seinen eigenen Vater um. Und Jaime war dann ein bisschen mehr auch durch die Fans gehypt, auch durch die Darstellung von Nicholas Coster-Waldau, wahrscheinlich so ein sehr positiver Charakter. Und das zerstört der Blackfish auch mit gezielten Sätzen. Also er begrüßt ihn erstmal nicht mit Sir Jaime, sondern mit Kingslayer.
Ja. Er nennt, glaube ich, die ganze Zeit nur Kingslayer.
Genau, was eigentlich die ganze Zeit eine Beleidigung ist. Und erinnert ihn auch daran, dass er das Versprechen an Catelyn Tully nicht gehalten hat. Und dementsprechend er für ihn eigentlich überhaupt kein Verhandlungspartner ist, sondern einfach nur ein ehrenloser Mann. Er sagt es ja, mit einem ehrenlosen Mann zu verhandeln, ist genauso wie auf Treibsand zu bauen.
Ja. Ja. Was wir natürlich, wo wir natürlich ein eher anderes Bild von Jaime irgendwie hatten.
Ja, also man könnte auch sagen, der Blackfish kennt die Wandlung nicht, die Jaime in den letzten Jahren vollzogen hat.
Ja, und wie gesagt, Jaime von sich selber hat wahrscheinlich auch ein anderes Bild. Ich meine, er sorgt ja auch dafür, dass Admiral Tully ein bisschen besser behandelt wird. Ja, badet ihn mal und gibt ihm was zu essen und so. Also irgendwie Jaime so einer, der versucht irgendwie noch bei diesem ganzen Krieg und so noch ein bisschen Ehre reinzubringen und sich an die Spielregeln zu halten und nicht jemanden hinterrücks irgendwie.
Na klar, also zumindest wenn die Geisel wertlos ist, dann muss man den da jetzt auch nicht hier irgendwie so im Dreck stehen lassen, sondern so wie er eben auch gerne hätte behandelt werden wollen, vermutlich in seiner Gefangenschaft. Das zeichnet ihn schon tatsächlich auch ein bisschen aus, dass er dann quasi nicht das Gleiche mit Gleichem vergelten will, sondern sich denkt, naja, ich habe selber jahrelang in so einem Hundezwinger gesessen oder zumindest monatelang. Das hat der arme Mann erstmal noch nicht verdient.
Ja.
Trotzdem ist er sicherlich nicht weich geworden und ich schätze mal, dass wir dann in den nächsten drei Folgen jetzt vielleicht nochmal eine mittelgroße Schlachtszene da um River Run sehen.
Er hat ja jetzt...
Man darf ja nicht vergessen, dass der Jaime dann trotz allem immer das macht, was nötig ist.
Ja. Genau.
Also da hat er schon seinen Lannister in sich.
Auf jeden Fall.
Interessant, dass der Blackfish das halt sofort erkennt.
Ja, und er hat ja natürlich mit Bronn jemanden als seinen, ich sag mal, seinen Unterkommander, Adjutanten seiner rechten Hand, genau wie es auch gesagt wurde, hat er auch jemanden, der sich nicht unbedingt an die Spielregeln hält, sondern dass er ja auch darauf aus ist, wie man in dem allerersten Trial of Combat, den wir in der Serie gesehen hat, ja, Lysa Arryn hat irgendwie gesagt, ja, der hat ehrenhaft gekämpft und jetzt ist er, und dann sagt Bronn einfach nur, ja, und jetzt ist er tot.
Genau, ich kämpfe nicht ehrenhaft, stimmt, der hat ehrenhaft gekämpft und der ist jetzt gerade hier durch das Mondloch gefallen.
Und dementsprechend kann man natürlich, werden wir natürlich sehen, was jetzt irgendwie dabei rauskommt. Was man jetzt natürlich auch sagen muss, was Littlefinger damals ja zu Sansa gesagt hat, nämlich dass der Blackfish eben die Riverlands zurückerobert hat. Das stimmt. Also gut, das hatten wir jetzt auch schon von Frey gehört. Aber natürlich, dass es jetzt für ihn ziemlich schwer wird, irgendwie noch in die Schlacht von Winterfell irgendwie einzugreifen, wenn er jetzt gerade selber belagert wird. Weswegen ich mal gespannt bin, was jetzt Brienne dann eigentlich da irgendwie macht.
Mhm. Das ist eine interessante Frage. Wobei ich mir auch genauso gut zum Beispiel vorstellen könnte, dass wenn Winterfell... wenn die Boltons angegriffen werden in Winterfell, dass der Jaime abgezogen wird oder sich entscheidet abzuziehen, um da seine, zumindest die dem König untergebenen Lehnsleute zu unterstützen. Also ich würde noch nicht sicher sagen, dass es auf jeden Fall so ausgeht, dass entweder die Lannisters besiegt werden, weil davon gehen wir mal ganz ehrlich nicht aus, oder so wie sich die Truppenverhältnisse darstellen. Ich würde aber auch noch nicht ganz sicher sagen wollen, dass zum Ende der Staffel der Blackfish tot und Riverrun wieder in den Händen der Lannisters, / des Königs ist. Aber ich denke mal, Stand jetzt ist das der vermutlichste oder der wahrscheinlichste Ausgang.
Mhm.
Wird aber alles
noch... Wobei ich mir eben vorstellen kann auch, dass Brienne sich mal mit Jaime unterhält. Die kennen sich ja beide. Und wenn ihr seht, okay, die Lannisters belagern und der Kingslayer, die haben ja eine gewisse Vergangenheit, die beiden. Vielleicht sehen wir dann auch endlich die von mir erwartete Sexszene, die wir leider immer noch nicht hatten.
Die haben wir immer noch nicht und auch nicht mit Tormund.
Wahrscheinlich kommt dann Trial by Combat mit Tormund und Brienne.
Oh, das wär's. Würde ich mir direkt angucken, ja. Nur, dass Brienne wahrscheinlich gegen beide gewinnen würde, im Zweifelsfall.
Im Zweifelsfall schon.
Ja, bei Snoo Snoo.
Wo
wollen wir dann danach hingehen, falls ihr nichts mehr dazu zu sagen habt, zu der Belagerung jetzt gerade?
Naja, wir haben jetzt schon mehrmals King's Landing und die Lannisters angedeutet.
Plausibel, ja.
Plausibel. Begeben wir uns also dorthin und wie immer in den letzten Folgen und Staffeln dreht sich eigentlich alles um den High Sparrow.
Ja.
Zumindest denkt man das. Er konferiert, möchte ich mal sagen, mit Margaery, die sich immer noch als neuer Mensch, als umgedreht, als Gehirn gewaschen oder jetzt endlich zum wahren Glauben gefunden hat, präsentiert. Mhm. Ihr habt das ja schon letzte Folge massiv angezweifelt. Da war ich mir noch nicht ganz sicher, aber jetzt
muss ja aber sein, das hat die Folge ganz gut gemacht, dass ich auch so zwischendurch an meiner eigenen Überzeugung so ein bisschen zumindest gezweifelt habe, was dann aber sich dann bei der späteren Szene dann auch erledigt hatte, wo ich dann auch dachte, okay.
Genau, wir sehen, wie sie in Begleitung ihrer neuen treuen Freundin
Santonella.
Danke schön. Bei ihrer Großmutter erscheint und sie bittet, die Stadt zu verlassen. Natürlich ist das genau das, was der High Sparrow ihr empfohlen hat, wenn ihr die Gesundheit ihrer Großmutter lieb ist. Und wir sehen, dass sie tatsächlich eben sich verstellen muss, weil sie ständig unter Beobachtung des High Sparrows oder seiner Schergen ist und deswegen auf so versteckte Botschaften vertrauen muss, die sie dann aber ihrer Großmutter, Lady Olenna.
Ich glaube, das ist so ein bisschen beides. Ich glaube, dass sie durchaus, ich sag mal, die Macht hätte, die rauszuschicken und die das auch machen würde, aber sie will gar nicht erst so diese Saat des Zweifels irgendwie sehen, sondern versucht die ganze Zeit das eben, also eben alle davon zu überzeugen, eben insbesondere ihrer Oma, dass sie halt ja Gehirn gewaschen ist, sodass sie vollkommen an den High Sparrow glaubt. Theoretisch hätte sie
aber sie hätte dann natürlich dem High Sparrow berichtet, dass sie
alleine war.
Das reicht schon absolut. Nein, stattdessen macht sie es sehr klug. Wie wir sie kennen und überbringt ihrer Großmutter so einen festen Stoff oder Papier, eben mit der Rose des Hauses Tyrell und zeigt sie damit, wo ihre wirkliche Loyalität noch liegt.
Dieses Geräusch war ja mega laut, als sie das Papier bekam.
Ja, natürlich.
Das war früher im Klassenzimmer nicht so, ne?
Nee,
aber trotzdem haben wir die Lehrer manchmal erwischt.
Ja, das stimmt.
Also manchmal waren wir wohl auch zu laut. Ja, das war natürlich. Aber man muss das auch so inszenieren, damit der Zuschauer sich freut, dass er schon gemerkt hat, dass da was übergeben wurde. Ja. Und kurz darauf.
Ja, mir hätte vielleicht das Schauspiel von Marjorie schon ein bisschen gereicht, weil man hat ja gemerkt, dass sie. Also das Schauspiel von. Wie heißt sie nochmal?
Natalie Dormer.
Natalie Dormer hätte mir schon gereicht, weil man merkt ja schon, dass es ihr schwerfällt, ihre Großmutter wegzuschicken. Und aber trotzdem eben die Fassung wahren muss und was ja auch, glaube ich, ganz gut gelungen ist.
Ist euch auch aufgefallen, dass sie eine Krone getragen hat?
Ja.
Das hat sie vorhin, ich glaube, bei der Hochzeit einmal gemacht und sonst auch nie. Mhm. Also ich weiß nicht, was sie damit vorhat, dass sie dann, sie verweigert sich ja auch dem King Tommen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass auch die Margaery etwas Größeres in dem Sinne vorhat, also dass sie die Macht irgendwie an sich reißen möchte, mit dem High Sparrow vielleicht.
Mhm. Vielleicht öffnet sie sich ihm dafür? Anstelle von Tommen. Ja, stimmt, das war eben auch noch wichtig, was
du
eben gesagt hast.
Das ist in der Tat, jetzt, was du es gesagt hast, durchaus wichtig, dass sie jetzt aus Gründen, die wir noch nicht kennen, sich bis jetzt gegen Tommen verweigert hat. Und dass sich
das Tommen hat sich erstmal auch gleich beschwert. Also, das ist auch eine geile Sache. Also,
direkt mal beschweren. Ja,
die will nicht mit mir poppen.
Ja, da muss direkt eine Beschwerde eingereicht werden. Wer will es ihm verübeln?
Ja, ich meine, er kann auch nicht mit seiner Schwester schlafen, die ist ja nicht mehr am Leben.
Richtig, ja, sonst ist das natürlich
der Lannister Way.
Ist der Lannister Way, ja, der wurde ihm auch genommen.
Wenn ich halt nicht andere Frauen haben kann, muss es halt in der Familie bleiben, ja. Obwohl Jamie eigentlich jeder haben könnte, also der macht es ja aus Liebe. Wobei ich mich, ja, da frage ich mich eben auch noch genau, was sie jetzt dabei im Schilde fühlt, also ob...
Genau, also
ob das auch Teil ihres Spiels ist, nochmal mehr zu zeigen, ach, ich bin so gottesfürchtig und so und jetzt gerade will ich das nicht und mal gucken, oder ob das eben vielleicht auch einfach persönliche Gründe hat, dass sie nicht mit ihm schlafen will.
Ich glaube tatsächlich, dass sie da was vorbereitet, weil wenn sie jetzt mit ihm schläft und dann schwanger wird, hat sie einen Erben, der dann wieder Anspruch auf den Thron hat.
Mhm.
Und wenn sie sich ihm aber verweigert, wahrscheinlich ist sie momentan nicht schwanger, dann kann sie im Falle seines Todes den Thron für sich beanspruchen. Weil Tommen ist ja jetzt momentan auch ohne Kind, ohne Geschwister.
Genau, oder er ist wirklich der allerletzte Baratheon.
Ja,
genau. Das heißt, wenn er, also es gibt natürlich noch Gendry, das haben wir ja schon mehrmals jetzt auch erwähnt, der ja auch von Anfang an mehr Thronanspruch hatte.
Ja.
Aber das weiß er nicht, das weiß niemand sonst. Da hast du vielleicht schon recht. Also ich hätte jetzt, mein erster Reflex war zu sagen, nee, das wird niemals passieren, dass die Queen einfach so dann regiert. Aber natürlich, es gibt vermutlich auch in der Geschichte keinen Präzedenzfall, in dem irgendwie geregelt ist, wie der neue König gewählt wird, wer bestimmt wird. Und dann müsste man die Königin Mutter nehmen als letzte Blutsverwandte.
Ja.
Oder eben die Königin. Das wären
die beiden Möglichkeiten irgendwie. Also, weil sonst, es geht ja auch rein nach Blutlinie, es wird ja nicht der König gewählt oder so.
Genau, ja, klar.
Also, das wäre dann noch, wahrscheinlich hätte sie durchaus irgendwie einen Anspruch. Und gerade wenn sie sich noch hinter den, also mit der Kirche irgendwie zusammentut.
Die Tyrell-Armee ist schon in der Stadt.
Dann hat sie natürlich die Chancen.
Wenn sie Sparrows noch hat, dann hätte sie da äußerst gute Chancen. Das ist in der Tat gar keine schlechte Vermutung.
Und selbst wenn Cersei mehr Anspruch hätte, dann würde es nicht lange dauern, bis das Volk vielleicht sie umbringt oder so.
Ja, Cersei vermutlich, die müsste natürlich mit Gewalt herrschen.
Und es wäre natürlich auch für sie dann eben wieder schwierig, dann wieder diese Erblinie weiterzuführen. Und da kann Marjorie, kann man natürlich dann mit irgendeinem schönen Lord irgendwie noch zusammentun und dann...
Na klar, das ist, denke ich, relativ wenig problematisch. Sehr schön, dass du die Überleitung zu Cersei findest.
Ach ja.
Denn die befindet sich natürlich auch in King's Landing und tritt auch in dieser Folge auf und hat, gut, vielleicht sehe ich das als Cersei-Fan etwas durch die rot-goldene Brille, aber ich fand, sie hat auch wieder eine sehr interessante Szene, nämlich in ihrem Gespräch, in ihrem Treffen mit Lady Olenna vor deren Abreise.
Ach ja, das war's, ja.
Also da werden auch erstmal wieder so der übliche Hass zwischen den beiden mit schönen Floskeln ausgetauscht. Das kennen wir ja schon zur Genüge, natürlich. Auch wenn ich persönlich mir das immer wieder ganz gerne anhöre.
Ja, ja.
Und inzwischen sind die beiden auch schon so weit, dass sie noch sehr wenig Blätter vor den Mund nehmen. Ja. Also sie fragt sie so direkt, ob sie vielleicht doch tatsächlich die böseste Person und der schlechteste Mensch ist, den sie jemals getroffen hat. Und das will einiges heißen.
Ja.
Und hält ja auch ihre riesige Idiotie vor.
Völlig zu Recht, ja.
Völlig zu Recht, den High Sparrow so mächtig gemacht zu haben. Und Cersei sagt auch, naja gut, das war wahrscheinlich wirklich nicht mein bester Tag. Ist ein bisschen blöd gelaufen so im Nachhinein.
Du hast recht.
Damit muss ich leben.
Aber wir haben jetzt beide einen gemeinsamen Feind quasi.
Genau.
Oder das gleiche Problem.
Also Cersei versucht wieder Ränkeschmiede und Verbündete zu finden. Das wird diesmal aber mehr oder weniger abgelehnt. Was ich aber vor allem an der Szene bemerkenswert fand, war ganz am Ende, als Lady Olenna meinte, also wenn du klug bist, dann fliehst du auch, weil hier wird sich bald einiges ändern und du hast im Endeffekt nur noch Feinde in der Stadt.
Ja.
Und du wirst die nicht alle töten können oder wollen oder das wird nicht funktionieren. Aber ohne dass Cersei darauf nochmal irgendwie was besonders Schlagfertiges oder überhaupt irgendwas geantwortet hat, kam es zumindest für mich so rüber, dass sie sehr entschlossen erschien und auch als hätte sie durchaus einen Plan. Und zwar mehr einen Plan als, naja, der Mountain wird es schon irgendwie regeln und ich bin ja die Mutter des Königs, der wird schon genau das machen, was ich sage. Sondern als hätte sie neue entschlossene, da war irgendeine Art von Optimismus für mich oder zumindest von so einem grimmiger Zuversicht in dieser Szene, die mich hat vermuten lassen, dass sie da vielleicht auch bald was Neues versucht oder auspackt.
Ja.
Wir sollten aber vielleicht auch nochmal zumindest kurz sagen, dass sie ja bis jetzt immer gesagt hat, naja, also sobald der High Sparrow oder irgendwer was von mir will, mich irgendwie anklagt, der König oder sonst wer, kann ich einfach ein Trial by Combat fordern und den Mountain als meinen Champion nennen und wer sollte dann gewinnen. Jetzt haben wir gesehen, dass jemand zurück ist, der natürlich ein möglicherweise guter Gegner für den Mountain wäre, nämlich sein Bruder, der Hound.
Der jetzt ein Anhänger des Septons
ist. Der zumindest ein Anhänger des Septons, also weniger vielleicht ein Anhänger der Götter oder des Glaubens war, sondern mehr dieses einen Septons, der jetzt auch schon das Zeitliche gesegnet hat. Aber vielleicht also da besteht jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, dass der High Sparrow ihn als Champion findet oder ins Feld schickt und einen, wie hast du es genannt, einen
Clegane Bowl.
Das wäre natürlich, denke ich, das würde alle Fanherzen höher schlagen lassen.
Ja. Also was ich da interessant fand, war, dass auch bei Cersei angedeutet wurde, dass sie das Zeitliche segnet. Das hat ja der Blackfish vorher schon mit Jaime gemacht, den Jaime einfach ganz direkt gefragt hat, hast du noch 2 Jahre in dir? Mhm. Also es deutet irgendwie darauf hin, dass die Lannister-Dynastie bald zu Ende geht. Ich weiß nicht, ob noch diese Staffel oder erst nächste.
Ja. Das sind ja ganz schön sichere und düstere Worte.
Ich meine, man muss auch sagen, so viel Zuversicht Cersei auch haben mag, aber also ich habe jetzt noch nicht so viele Aktionen von ihr gesehen, die im Endeffekt dann auch wirklich super für sie waren.
Sie steht mit dem Rücken zur Wand, das ist keine Frage. Und Jaime wurde ja auch schon vom König mehr oder weniger direkt zumindest einen Teil seiner Macht beraubt und ist einfach mal losgeschickt, um im Zweifelfall auch 2 Jahre Riverrun zu belagern. Also momentan sieht es ohne Frage nicht besonders gut aus für die Lannisters.
Ja.
Also ein Mountain und eine relativ große Armee werden das wahrscheinlich nicht mehr richten.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Aber ich habe Zuversicht für mein Lieblingsgeschwisterpaar.
Und der High Sparrow, der wirkt auch sehr zuversichtlich und also einen Plan hätte und bei dem...
Dessen Pläne haben bis jetzt besser funktioniert als Cersei's. Ja, das muss man leider so sehen.
Er hat auch sehr bestimmt gewirkt, als er der Margaery von der Oma erzählt hat. Also er hat ja nicht direkt gesagt, schick deine Oma weg, sondern hat öfter erwähnt, er ist besorgt um sie und nicht, dass sie ihre Sünden heimsuchen. Ja. Also der Typ genießt jetzt momentan seine Machtposition.
Ja, der und jetzt, also gerade auch, wenn er ihr quasi direkt den Befehl gibt, so, du musst jetzt mal hier einen Erben zeugen, da wird für mich, also das hatten wir schon in den letzten Folgen mehr und mehr rausgearbeitet und ihr noch mehr, also jetzt ist mir auch klar, okay, der verfolgt auch zumindest auch, aber vermutlich nur ganz klar eigene persönliche Ziele und kalkuliert das alles.
Das hat man ja auch seinem Gesicht angesehen in seiner letzten Folge.
Aber tatsächlich habe ich so das Gefühl, dass Margaery wirklich da gut ausspielt, weil er kommt in den Raum rein und fragt, was sie lesen sollen und sie schlägt das Buch der Mutter vor. Und in dem Buch der Mutter geht es um die hörige Frau, die mit ihrer Liebe den Mann beruhigen kann, also die dann halt hörig ist. Und das hat halt dazu gepasst, dass dann das High Sparrow dann anfing, über den Erben zu reden. Mhm. Also sie hat quasi das Gespräch gelenkt und hat dann auch gewusst, wie sie sich darstellen muss, um dem High Sparrow zu gefallen.
Mhm. Ja, also ich meine, wir haben ja auch jetzt die absolute Bestätigung, dass sie quasi auch ein Spiel mit ihm spielt.
Ja.
Er wird mit Sicherheit auch nicht so ganz 100%ig überzeugt sein davon, dass alles, was sie ihm sagt, jetzt für bare Münze zu nehmen ist. Aber ich würde dir schon auch zustimmen, dass sie da quasi schon ein bisschen mehr den Vorsprung hat. Dass er noch nicht so ganz sicher ist, wie sehr er auf Margaery vertrauen kann, aber dass sie schon sehr genau weiß, dass sie überhaupt nicht auf ihn vertraut und dass sie quasi jetzt schon sehr gezielt gegen ihn arbeitet.
Ja. Und man muss auch sagen, der ist doch bestimmt auch scharf auf die.
Du willst eine Sexszene, oder?
Du willst unbedingt. Also Jamie und Brienne und der High Sparrow und Margaery.
Ja.
Also da. Ich weiß nicht, ob all diese Wünsche erfüllt werden, würde ich ganz ehrlich sagen. Ich wäre da skeptisch in den Prognosen. Aber wer weiß. Irgendwer wird schon noch Sex haben. Heute haben wir aber tatsächlich so viel Brüste gesehen in der Folge, wie zumindest in der ganzen Staffel zusammen noch nicht. Und auch schon wie ziemlich lange noch nicht, würde ich sagen.
Welche Brüste haben wir?
Wir haben auf jeden Fall Brüste gesehen.
Also nicht von irgendwelchen Personen mit Sprechrollen, aber ich würde sagen...
Die hatte eine Sprechrolle, oder? Die hat doch was gesagt. Ja,
die hat ein wenig gekichert.
Also du willst, was mir sagen will, du willst dahin, richtig, wo die Greyjoys sind.
Genau.
Ach so.
Lass uns die Schiffe besteigen und auch die Hafenhuren, die vielbesungenen. Ja. Und wir segeln an einen Ort, der keinen Namen hat und auch keinen Namen braucht, und folgen den Greyjoy-Geschwistern.
Das ist Yunkai. Die sind ein Yunkai.
Die sind ein Yunkai, weil
du hast es wiedererkannt. Also ich habe das auch gehört, dass es irgendwo da ist, ja.
Also da waren ja Tyrion und Varys.
Genau, die waren da.
Ja, richtig.
Ja, okay. Jetzt wo du sagst, sah das schon recht ähnlich aus. Dann sind sie ja schon, sagen wir mal, die Hälfte der Strecke nach Meereen. Das ist ja ihr Ziel, wie wir diese Folge erfahren. Wie wir uns vorher auch schon denken konnten.
Mit den 1000 Schiffen.
Gut, 1000 sind das, glaube ich, wirklich nicht. Ja. Also
Ja, sie ist aber auf jeden Fall eine gute Befehlshaberin. Die weiß, was man braucht, um die Männer bei Laune zu halten.
Genau.
Ja, Wein, Weib und Gesang finden wir dann in Yunkai offensichtlich. Eine fette Party, wie ich sagen würde.
Fette Party.
Um nochmal kurz vorher so ein bisschen, ja, ein bisschen Kraft zu tanken. Ja,
nochmal ein bisschen Dampf ablassen vor der langen Überfahrt.
Und auch vielleicht ein bisschen clever, damit nicht alle gleich, also von der Schönheit der Khaleesi dann abgelenkt sind. Und die Mama bereits sagte, sind sie auf dem Weg dahin. Und ja, sie übernimmt relativ plump den Plan, den ihr Onkel hatte.
Ist auch eine gewisse Art von Cleverness. Einfach, naja, okay, das ist ein verdammt guter Plan, ich mache ihn zuerst. Mhm.
Und sie müsste ja auch, also ich weiß nicht, wie schnell die da jetzt diese 1000 Schiffe auf Pike bauen wollen. Sie müsste auch einen sehr, sehr immensen Vorsprung haben.
Ja, also ich gehe davon aus, dass das Euron Greyjoy und die Ironborn noch nicht auf See sind, sondern die sind eher noch auf den Iron Islands damit beschäftigt, wütend zu sein und Schiffe zu bauen. Das heißt, die haben einen sehr großen Vorsprung. Ja, davon gehen wir mal aus.
Also es kommt darauf an, wie weit dann noch die Serie auf die Bücher zurückgreifen möchte. Der Euron wurde verbannt und hat dann während seiner Verbannung, das waren mehrere Jahrzehnte, die ganze Welt bereist und war dann auch aus, woher kommt die Melisandre?
Na, die Summer Isles.
Summer Isles,
genau. Ah, die Melisandre, das
weiß ich, glaube ich. Volantis.
Volantis, ja.
Er war unter anderem auch sehr lange in Volantis und das ist wohl ein sehr magischer Ort, also da, wo Magie auch gang und gäbe ist. Und wenn die Serie mehr in den Fantasy-Bereich geht, dann gibt es auch eine gute Erklärung, warum Euron innerhalb von kürzester Zeit 1000 Schiffe bauen würde. Ich denke mal, sie werden es machen, weil ansonsten macht die Charakterentführung von Euron überhaupt keinen Sinn. Als er kurz da war, die Macht auf den Iron Islands an sich gerissen hat, aber die dann überhaupt keine Rolle mehr spielen.
Ja, also der wird nicht erst in 5 Jahren mit einer Flotte auftauchen, ja. Sondern das wird, und ich meine, man muss auch nicht irgendwie Magie benutzen und man muss auch nicht mit der gesamten Flotte losziehen. Es reicht ja irgendwie, wenn er ein schnelles Schiff mit den besten Leuten nimmt oder irgendwie versucht, die anderen Soldaten zu bestechen oder zur Meuterei zu oder irgendwelche Killer losschickt. Das ist ja alles möglich. Also sie sind sicherlich, also es ist bestimmt nicht so, dass er die jetzt einfach in Ruhe lässt. Yara sagt es ja auch, der wird uns jagen, solange wir leben, solange sind wir eine Bedrohung für ihn und der wird auch jetzt schon in irgendeiner Form hinter uns her sein.
Ja.
Aber, also ich denke, ich würde dir schon recht geben, die haben Vorsprung, die werden vermutlich Meereen erreichen.
Nee, du hast natürlich recht, aus dem Serienstandpunkt her gesehen, würde das relativ wenig Sinn machen. Und wir wissen jetzt sowieso gerade immer nicht, wie die Zeit genau abläuft, aber da müsste man mir zumindest dann wenigstens eine Erklärung in der Art irgendwie geben, dass ich da nicht sage, das finde ich jetzt aber unrealistisch.
Ja, also wenn es jetzt in der nächsten Folge schon eine Seeschlacht gibt zwischen Euron und den Greyjoy-Geschwistern, das müsste schon eine verdammt gute Erklärung sein, dass das funktioniert.
Ich glaube, es gibt da so einen Kompromiss zwischen meiner und deiner Idee. Er baut sich ein ganz schnelles Schiff und darauf hat er einen Dragon Run. Und kann dann die Drachen steuern.
Ja, das macht. Ja.
Das würde auf jeden Fall relativ viel Sinn ergeben, weil sonst wüsste ich jetzt nicht, warum Daenerys jetzt nicht das Angebot der anderen Greyjoys irgendwie ablehnen sollte.
Vor allem, die haben beide keinen Penis, das heißt, die wollen sie nicht heiraten.
Ja. Obwohl Yara zumindest zeigt,
dass mehr Interesse an Frauen zeigt als wir.
Und Daenerys ist noch jung. In den College-Jahren, ja.
Ja, na klar.
Da könnte auf jeden Fall einiges passieren, aber was noch wichtig
war, ist, dass... auf den Iron Island hat so einen Arsch.
Dass natürlich Yara versucht, auch ihrem Bruder wieder irgendwie das alte Ich einzuhauchen und so sagt auch natürlich, ich brauche den alten Theon zurück, den wir früher hatten. Also ein Verräter.
Ja, wollte ich mal sagen. Das ist natürlich auch die richtige Männerlogik, die sie da, die Männer- und Soldatenlogik, die sie da an den Tag legt. So, ja, komm schon, ich weiß, dass du ein paar schlechte Jahre hattest und er auch nur so schlechte Jahre. Ja. Soll ich dir nochmal kurz erzählen, was mir alles passiert ist?
Ach, kein Schmerz mehr, Mann.
Ja. Ich wurde gefoltert, ich wurde komplett zerstört, ich habe furchtbare Sachen gemacht.
Wie sie auch meinte. Komm, tu es für die Gerechtigkeit.
Genau.
Ja, wenn es Gerechtigkeit geben würde, müsste ich verbrannt werden und aufgehängt werden. Na gut, dann tu es
für die Rache. Und lauf einfach mal ein Bierchen, dann wird das schon wieder alles.
Also auf jeden Fall das Trinken versucht, dann geht's. Trink erstmal was, dann geht's dir besser.
Genau.
Ist auch, kann ich auch unseren Zuhörern raten.
Auf jeden Fall.
Wenn ihr mal irgendwie Probleme in der Schule habt oder die Hausaufgaben nerven, dann trinkt einfach mal ein paar Bier.
gutes Bierchen, dann nochmal eine Frau, dann läuft das schon wieder
ja, auf. Und wenn ihr so jung seid, wie ich jetzt gerade mal gemutmaßt habe, dann steckt ihr das auch gut weg. Also.
Na klar, in eurem Alter konnten wir noch trinken wie ein Loch.
Das kann ich heute noch. Also.
Ja, das war irgendwie dann irgendwie die Ansage und jetzt will sie erstmal Spaß haben, den Spaß kann Theon natürlich, diesen Spaß kann Theon nicht mehr haben, den sie sich dann mit der, sie hat auch sogar gesagt, sie will ihr was rausvögeln?
Sie will die Titten bumsen.
Ach so. Ja.
Sie sagt irgendwie
im Gegenteil. Ja, the tits of this one und ja, wir wissen natürlich nicht, ob das ein F oder zwei F sind, so wie du das gerade.
Ach so.
Ja, du meintest es so.
Ja, ich hatte irgendwie so die Floskel, ich werde jetzt das hören raus.
Genau.
Ja, so ungefähr war das.
Ja, so war das ungefähr. Ich denke, da müssen wir nicht allzu lange.
Aber ich würde gerne wissen, wie sie die Titten da bumst. Also, wie das sein soll. Der Geschlechtsverkehr mit den Brüsten als Lesbe?
Ich sehe da auch noch nicht so richtig den Sinn dahinter, muss ich sagen, aber hey. Ich kenne auch nicht alle.
Ich
kenne nicht alle Untiefen des Internets. Laszlo.
Ich kenne alle Untiefen des Internets, aber ich will euch jetzt auch nicht den Abend ruinieren und euch genauer erklären, wie das funktioniert. Nö, ich möchte nur darauf hinweisen, dass ihr ja vor einigen Folgen oder Staffeln sie als Penis zugeschickt wurde.
Ui, das ist jetzt wirklich gar nicht. Also ich habe. Ja, da geht's jetzt aber richtig.
Hey, ihr habt damit angefangen, ja? Ich wollte das. Ganz gentleman-like ignoriert.
Ich habe irgendwie an einen Strap-On gedacht.
Gibt's ja, so weit ist sie. Also das Plastik
der
ist
ihr aber nicht erfunden. Der ihr jetzt aber auch nicht viel... Also der Effekt, den sie hat, ist auch egal.
Ach ja, du weißt doch, sie, sexuelle Lust ist zu 90% im Kopf.
Sie wird, sie wird auf jeden Fall Sex haben. Theon eher nicht.
Auf jeden Fall nicht.
Oder er sattelt um. Ja, das fand ich jetzt so... Ja, fand ich sehr interessant. Ja, nee, warum macht man sie jetzt... lesbisch? Oder vielleicht ist sie auch nicht lesbisch, sondern...
Also wenn du mir diese Frage stellst, dann würde ich sagen, das ist eher so ein Ding. Das ist einfach die Sozialisation, welches auch immer diese Worte mal. Die ist halt aufgewachsen mit Soldaten auf Schiffen, deren einzige Freude im Sturm war, sich vorzustellen, dass sie irgendwann wieder an Land sind und endlich mal wieder eine Frau zu sehen kriegen. Und dann, wenn man ihr das oft genug erzählt, würde ihr das genauso gehen und sie muss natürlich auch als weibliche Kommandantin oder am Anfang als weibliche Soldatin auch da reinpassen in die Gruppe. Ich meine, wir wissen ja alle, wie Seeleute in solchen Geschichten immer sind, super abergläubisch und Frauen haben auf dem Schiff nichts zu suchen. Da kommt es einem schon sehr komisch vor, wenn die dann nicht mitmacht, wenn die sich, oder aus ihrer Sicht macht es Sinn mitzumachen.
Es ist natürlich auch
super problematisch, sich irgendwelche Männer zu suchen.
Das habe ich eher gedacht, so dass natürlich sie vielleicht ein bisschen Autorität einbüßen würde.
Genau, richtig.
Wenn sie mit einem von ihrer Mannschaft ins
Bett steigt, das sowieso noch mehr. Na klar, das kann man mit Untergebenen nicht machen.
Na, Daenerys macht's, aber die hat Drachen.
Ja, genau, die hat Drachen, die kann sich das erlauben. Und sogar die wird dafür angekackt von Jorah. Okay, der hat eigene Motive, aber...
Ich sag das voll objektiv, ja. Ja, aber vor allem hat der Baelon Greyjoy 3 Söhne gehabt, von denen sind 2 gestorben, einer wurde ihm weggenommen, wer blieb? Yara. Und das war für ihn in seinen Augen, er wusste ja nicht, was mit Theon ist. Theon war ja, das finde ich eigentlich ganz krass, Zeit seines Lebens stand der Gefahr, umgebracht zu werden. Dementsprechend hat sich Baelon gedacht, Yara ist so mein letztes Kind.
Na klar.
Der die ziehe ich wie ein Erben hoch.
Ja, groß. Ganz genau. Sie wurde einfach durch ihre Umgebung so sozialisiert, wie ein Mann zu denken, zu handeln oder sich zumindest so zu geben.
Ja.
Da gehört das halt einfach auch dazu.
Natürlich. Gab es sonst noch was, was wir aus dieser Szene ziehen können? Ich glaube.
Nein, ich denke nicht. Also ich fand auch, das war eine... Naja, okay, wir könnten daraus schließen, dass Theon jetzt den neuen Entschluss gefasst hat, sich wieder zusammenzusetzen, aber ich bin da auch eher skeptisch. Ja, also,
ich glaube eher, das wird noch großartig scheitern. Also, weil er sagt widerwillig ja, weil ihre Alternative ist, okay, wenn du jetzt nicht mehr der Alte sein kannst, dann bring dich um.
Genau, ja.
Da wird, glaube ich, jeder ja sagen. Und ich meine auch, er wird nicht zuversichtlich, nachdem sie aufgestanden ist.
Genau, ja.
Schon das die ganze Zeit eigentlich, seit der dritten Staffel so komplett verstört in die Kamera oder an der Kamera vorbei, bloß nichts angucken.
Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall, also der, klar.
Also ich denke, das wird entweder so enden, wie du sagst, in so einem großen Scheitern, oder er kriegt nochmal so eine Erlösung, in der er nochmal jemanden rettet, aber das wird so oder so nicht gut für ihn enden.
Ja.
Der wird nicht mehr sehr lange am Leben sein und der wird wird nicht mehr irgendwie vorher das, was er erreicht, das, was er sehen will, sehen. Wird nicht mehr sehen, wie er wieder Freude empfindet oder wie seine Schwester auf dem Thron sitzt oder wie Sansa und Arya und Rickon vor ihm stehen und ihm vergeben. Ja. Das wird alles nicht mehr passieren. Also, geht nur noch um Schadensbegrenzung.
Ja, man hätte ihn einfach sterben lassen sollen bei der Flucht von Sansa. Das wäre dann ein schönes Ende
genau.
von Theon gewesen, weil er trägt nicht wirklich viel zu der Handlung.
Ja, aber das bedeutet, er hat noch eine Funktion. Da kommt noch was. Ja, ich denke schon, dass er noch mal was Wichtiges machen wird. Das wird dann vermutlich auch mehr oder weniger das Letzte sein, das er macht, aber er wird, also so seltsam es auch jetzt gerade klingt, wenn man ihn sieht, so seit 2-3 Staffeln, ich glaube, er hat noch die größte Chance, seine Erlösung zu finden, im Verhältnis zu anderen, zum Beispiel zum Hound.
Ja, also er scheint ja deswegen eigentlich nur noch irgendwie unter uns, also auch für sich selber irgendwie, das scheint irgendwie noch so sein Ziel zu sein, dass er irgendwie noch seine Seele, also ja, vielleicht auch wirklich im Sinne des Glaubens, aber eher im übertragenen Sinne irgendwie zu retten noch.
Ja. Okay, wir attestieren ihm jetzt keine große psychologische Veränderung, das heißt, wir wissen, die beiden sind unterwegs, sind auch schon ganz schön weit gekommen und werden noch, wenn alles glatt läuft, werden sehr bald in Meereen auftauchen. Vermutlich Trommelwirbel, große Überraschung, ungefähr dann, wenn die Khaleesi da auch auftaucht.
Ja.
Sonst wird das Ganze keinen Sinn machen. Aber ich schätze mal, vor dem Ende der übernächsten Folge wird das in irgendeiner Art und Weise passiert sein. Oder es gibt neue
Entwicklungen.
Na klar. Ja. Also, es gab auch schon lange nicht mehr so eine Situation bei Game of Thrones, in der man gedacht hat, okay, jetzt läuft alles offensichtlich darauf hin und dann kommt so was Sinnloses wie ein Sturm und die gehen alle unter.
Ja.
Das, damit ist immer zu rechnen, das ist nie ganz auszuschließen, aber sollte das nicht passieren, wird es da sehr bald Entwicklungen geben.
Ja gut, es gab eine Sache, eine sinnlose Sache gab es, dass die Super Dario Brothers, wie ich sie mal jetzt nennen will, habe ich aber geklaut, natürlich umsonst eigentlich zur Khaleesi geritten sind, weil die haben das im Prinzip selber hingekriegt.
Aber, gut. Aber die haben wenigstens das gekriegt, also das Ziel,
mit dem
sie losgegangen sind, wurde erfüllt. Ja. Zwar nicht von ihnen, aber die Details stören ja im Endeffekt auch niemanden.
Genau.
Wenn es geklappt hat, fragt niemand wie.
Ja. Ich glaube, wir haben noch zwei Handlungsorte so im Groben und ich würde mit Braavos enden wollen eher.
Okay.
Und jetzt eher zu Jon Snow gehen.
Mhm.
Und Sansa und
zwei Davos.
Election Day,
ja.
Mhm. In der Tat, ja. Beziehungsweise es ist noch nicht Election Day, es ist eher noch so ein paar Monate davor. Es geht jetzt darum, die Wahlmänner für sich zu gewinnen, auf dem eigenen Parteitag Stimmen zu sammeln, die Werbetrommel zu rühren. Und wir starten
Finanzierung irgendwie.
Genau, ja. Wir starten auf Bear Island, das habt ihr beiden ja auch schon wieder zielstrebig vorhergesagt.
Nee, das war nur Mormon.
Okay, das war nur Mormon, hat das Mormon natürlich. Der weiß Bescheid.
Ja.
Er weiß, dass sein Haus, dass sein Haus treu ergeben ist den Stark. Und du hast ja auch zu Recht auf diesen Brief verwiesen, der wurde auch in der Serie zumindest angespielt, wenn man auch jetzt nicht den ganzen Text gehört hat, dass die. Wie heißt die junge Dame?
Lyanna Mormont.
Ah, Lyanna, stimmt, das wurde auch gesagt, natürlich, dass Lyanna Mormont momentan das, oder was
Mormontan.
Vermutlich auch schon, momentan, vermutlich auch schon länger, ne? Oder, also, wer war denn, weil Jorah ist schon verdammt lange weg.
Ihre Mutter, also die Schwester von Jorah, war die Machthaberin, aber sie ist beim Kampf mit Robb Stark gestorben.
Ja.
Also die Bear Islands sind anscheinend auch eine Dynastie, die bei denen auch die Frauen an die Macht kommen
dürfen. Und auch Kriegerinnen sind.
Auch Kriegerinnen sind, ja.
Genau, und diese junge, aber trotzdem sehr zielstrebige Dame, die hatte auch einen sehr...
Ich wollte gerade sagen, die war, glaube ich, nach dem Blackfish die bossigste Figur.
Ja, also sogar was das angeht, sogar, also gerade weil der Blackfish schon auch was den Auftritt noch besser gemacht hat, aber halt auch schon so ein bisschen erschöpft und konsterniert war.
Ja.
War sie also sowas, die war schon der größte Boss in der Folge auf jeden Fall. Hat sich das alles angehört, hat den erstmal ganz schön die Leviten gelesen. So, was denkt ihr eigentlich? Kommt die hier an und sagt schon wieder, naja, los, schickt alles los und rennt damit schon wieder in den Tod.
Ja.
Das will ich jetzt nicht schon wieder mitmachen und dann natürlich, gut, sie lässt sich auch ein bisschen, sie lässt sich auch von einer genauso leidenschaftlichen Rede von Sir Davos.
Dem Mädchenflüsterer, Sir Davos.
In der Tat, ja.
Ich wollte gerade sagen, der kennt sich mit Mädchen aus irgendwie.
Ja, das ist der neue Sir Meron Trent.
Aber Aber nicht sexuell, sondern er ist wirklich so der gute Onkel.
Ja, das ist der Unterschied. Das ist der gute Onkel, ja.
Nicht der Pädophile.
Bis jetzt.
Merkt man auch, dass Jon Snow und Sansa Stark jetzt nicht so richtig irgendwie
den Wahlwege gefunden haben. Die werden weggeschickt worden. Ja.
Also an diesem ganzen Wahlzug hat mich etwas gestört, dass weder Jon Snow noch Sansa irgendjemanden dann von ihrer Sache überzeugen konnten. Es waren immer noch die Redelsführer, die dabei waren. Also das eine war der Tormund, der dann die Wildlinge auf die Seite gezogen hat, was ich als vertane Chance sehe, weil der Jon Snow hat so viel für die Wildlinge gemacht und er hat ja auch sehr lange unter ihnen gelebt. Trotzdem schafft er es nicht, sie dann von dieser Sache zu überzeugen. Weiß nicht, ob dann vielleicht die Show dann am Ende Jon Snow auch scheitern lässt, in dem Sinne, dass sie sagt, er ist einfach kein Anführer. Hat er auf einmal einen Posten als Anführer und wurde dann direkt umgebracht. Ob das darauf hinausläuft, dass Ramsay Bolton wahrscheinlich doch den Battle of the Bastards gewinnt. Und Sansa schafft es auch nicht, mit ihrer Wut und mit ihrer Angst davor, was passiert, wenn Ramsay in Winterfell bleibt. Vermag sie es auch nicht, auch nur eine Person davon zu überzeugen, für ihren Kurs zu kämpfen.
Ja.
Also, ich meine, die Lyanna ist ein sehr starker Charakter, bei der hat es nicht funktioniert, aber auch das Haus Glover, den Ausführer, den hat sie da auch nicht. Den hat sie quasi sogar noch wütender gemacht mit dem, was sie ihm an den Kopf geworfen hat. Was ich aber ganz cool fand, war, dass wir nach der dritten Staffel ja sehr mit Robb Stark getrauert haben und auch seinen Tod mehr oder weniger wütend hingenommen haben und uns gedacht haben, da muss nochmal kommen, da muss nochmal die große Rache kommen, also da muss der Norden nochmal zurückschlagen und das Haus Stark mit Eddard zusammen haben so lange sehr treu da regiert, waren auch sehr gut zu den Menschen und das muss irgendwie sich doch in bare Münze verwandeln, aber nein. Da sieht man den Scherbenhaufen von diesem Bürgerkrieg, den Robb Stark da angefangen hat. Er hat völlig überhastet da einen Krieg angefangen, hat dann auch seinen Kurs gehabt, seinen Vater zu retten. Als das weg war, hat er dann einfach nur Krieg geführt und die Leute in den Tod geschickt. Und das ist halt die Quittung, die jetzt die beiden bekommen. Das Haus Stark, sagt der Glover, ist für ihn tot. Und die Loyalität hat ihm nichts gebracht, außer dass seine Familie gestorben ist, dass sein Bruder gestorben ist. Und dass er mit den Boltons zusammen seine Burg zurückerobern musste und das Letzte, was ihm einfallen würde, wäre diesen neuen, gütigen Lords dann den Krieg zu erklären.
Ja,
und ich meine, selbst die Leute, die noch bereit sind, für ihn zu kämpfen, die hat sein Bruder alle schon in den Tod geschickt. Also da kommen jetzt hier nochmal 60 Leute gerade so und noch 140 von denen.
Ja.
Das reicht aber
bei weitem nicht.
Ja. Ich denke aber eher, also ich meine, das war jetzt schon ein ganz schön guter Punkt, bei den ersten beiden Teilen, bei Ben Tormund und Ser Davos sie überzeugen, da hätte ich aber eher noch gesagt, das wird eher benutzt, um die beiden stärker zu etablieren, weil wir als Zuschauer sowieso schon auf Gedeih und Verderb Jon Snow und Sansa Stark quasi, unsere Sympathien sind denen schon völlig ausgeliefert und Jon Snow hat sich ja auch schon als Anführer bewiesen.
Also das
als kriegerischer Anführer,
ja, das ja, definitiv.
Genau. Na klar, nicht unbedingt als der Mensch, der alle auf seine Seite zieht und der die einschwört. Nee. Und wenn dann nur durch eine wütende Rede kurz bevor der Schlacht. Aber er hat sich auch schon beim ersten Angriff der Wildlinge, hat er sich auch schon als sage ich mal, etwas taktischerer Anführer.
Ja, definitiv, da stimme ich dir zu. Aber Game of Thrones hat uns gelehrt, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Kriegsführern und den Regenten, indem sie halt Robert Baratheon sterben ließen und danach das Chaos ausbrechen ließen. Sagt ihr Tywin Lannister am Totenbett von Joffrey, dass es einen Unterschied gibt zwischen Krieg führen und Regieren.
Ja.
Genau.
Und na klar. Die Hoffnung war jetzt, dass Sansa das Regieren übernimmt und Jon Snow das Kriegsführen.
Ja. Bis jetzt hat, das ist, musste man also eher sagen, bis jetzt bedeutet, dass Sansa das noch nicht kann.
Ja.
Jon Snow, also dass der niemanden dass der Leute nicht gut überzeugen konnte,
das war
tatsächlich von vornherein mehr oder weniger. Also ich meine, er wurde nicht abgestochen, das muss man schon quasi als Sieg verbuchen.
Ja.
Dass er nicht schon wieder von irgendjemandem wiederbelebt werden muss.
Der Riese sagt ja auch einfach nur Snow und damit, glaube ich, sind jetzt auch die ganzen Wildlinge dann hinter ihm.
Ja.
Und bei Sansa und bei Jon muss ich jetzt auch irgendwie daran denken, vielleicht so irgendwie an das Alter in den Büchern, weil die sich halt auch mal ein bisschen glatt anstellen. Und grün hinter den Ohren wirken und das ist vielleicht auch zurückzuführen, dass sie ja in den Büchern halt noch
deutlich jünger sind.
Ja,
ja. Ja, aber also ich denke.
Und ja, Jon Snow jetzt. Also ich meine trotzdem, wenn man es an unsere Altersvorstellung anpasst, dann ist man auch mit Anfang 20 oder wie alt jetzt sein wollen, noch nicht
Genau, na klar, da hat man da natürlich schon ganz andere Sachen erlebt, als jetzt der durchschnittliche Deutsche heute.
Die haben schon eine Menge erlebt, ja.
20, genau. Nee, aber also ich denke trotzdem interessant oder positiv, wenn man das positiv sehen will, sehen wir, dass eben Tormund und stellvertretend die ganzen Wildlings und auch Ser Davos wirklich, zumindest gehen wir mal stark davon aus, dass sie wirklich auf der Seite der beiden sind und sich deren Sache auf Gedeih und Verderb verschrieben haben.
Die Sache ist, dass Sansa sich so auf diese ganzen alten Werte irgendwie verlässt. So, ja, die Starks, der Norn ist immer treu in Starks, North remembers und was weiß ich was. Und was in der ganzen Situation jetzt irgendwie jetzt nicht so der Fall ist.
Ja, aber wir sehen auch noch,
dass... Da fällt mir auch ein, jetzt wo ich gerade nur North Remembers gesagt habe, noch eine andere Szene von Bronn ist, wie Jaime ansetzen will und sagt, dann Lannister always pays it und
ja,
Bronn
sagt, ja,
bitte nicht, don't fucking say it. Grandios.
aber wir sehen auch, dass Sansa einen Brief schreibt. Wir wissen noch nicht, an wen oder wohin.
Es gibt eine starke Vermutung.
Ich hätte jetzt einfach mal die ganz wilde Vermutung, die nur mir einfällt, dass sie entweder an Littlefinger oder an Robin Arryn, was mehr oder weniger am Ende die gleiche Person ist, nämlich Littlefinger, schreibt, dass die Night of the Whale ihr bitte, die Knights of the Whale ihr bitte zur Hilfe kommen sollen. Oder habt ihr...
Nee, das ist genau das,
was ich genau dachte.
Das wäre aber zu offensichtlich. Na klar, also die Serie hat sich doch dazu entwickelt, sehr offensichtliche Sachen zu machen. Aber es könnte auch ein Brief von Ramsay sein.
Ja.
Das ist
natürlich. Das wäre auf jeden Fall mal was anderes, ja.
Ja.
Vielleicht, dass sie sagt, übrigens, ich trage.
Ja, ich habe dein Kind. Come and see.
Ja.
Nee, könnte auf jeden Fall sein. Auf jeden Fall, was davor noch eben war, dass Ser Davos und Sansa ja irgendwie ein bisschen opponierend sind. Denn Davos sagt, wenn die sich gut anstrengen, dann schaffen wir das. Und Sansa eher so sagt, we need more men. Und
der Davos, der muss langsam auch ganz schön genervt sein, oder? Er versucht immer nur, seinen Anführer gut zu beraten und da gibt es immer irgendeine rothaarige Frau, die auf die mehr gehört wird und die das andere will. Also irgendwann wird es auch langweilig.
Ja,
aber.
Nee, klar. Und gerade weil dann direkt die Szene mit dem Brief kommt, denken wir natürlich das mit Littlefinger, aber das wäre natürlich auf jeden Fall eine schöne Alternative, wenn sie ganz woanders den Brief hinschickt.
Na klar.
Es könnte halt tatsächlich sein, dass sie versucht, ihn zu provozieren, weil sie sich denkt, wir können Winterfell damit nicht belagern. Aber Ramsay ist ja sehr, sehr jähzornig. Und wenn ich jetzt reinschreibe hier, du hast einen kleinen Penis, gezeichnet Sansa Stark, sie unterschreibt ja mit dem Namen Stark und mit dem Stark Banner, dass er dann so provoziert wird, dass er dann sie angreift.
Das stimmt.
Ja. Ist absolut möglich.
Das ist ein guter Punkt.
Andererseits hat sie ja davor auch schon gesagt, dass sie der Meinung ist, dass die Truppen längst nicht reichen. Und dann quasi einen Angriff auf sich zu provozieren.
Ja, eben für eine Belagerung.
Genau. Sie hat ja nun wirklich von Kriegsführung absolut überhaupt keine Ahnung.
Ja. Aber die Mormons, da kämpft jeder wie 10.
Da kämpft jeder wie 10. Das sind dann quasi schon 620. Ich habe das vor unserer Aufnahme mal nachgerechnet.
Ja, 62 mal 10, ja.
Genau.
Das sind dann
620 Leute.
Ja.
Das reicht aber immer noch nicht ganz gegen ein paar tausend Bolton. Und es reicht auch auf offenem Feld nicht, aber na klar, also deswegen habe ich auch gesagt, wir wissen noch nicht genau, an wen sie den Brief geschrieben hat. Wir vermuten natürlich an Robin Arryn oder Littlefinger, aber...
Nee, das ist ein guter Punkt, das wäre auch eine plausible Alternative, die Mama jetzt gerade genannt hat. Und es wäre natürlich auch ein bisschen besser, weil nachdem Sansa eben Littlefinger quasi so ein bisschen gesagt hat, so nee, komm.
Es könnte auch sein, dass sie an Theon schreibt. Also, dass sie eben auf den Iron Islands vermutet. Man hat aber auch vor allem gesehen, wie sie vorher so die Ravens des Hauses Mormont angeguckt hat, ne?
Ja.
Also, das ist jetzt natürlich auch alles schon wieder ganz nebensächlicher Kram. Aber diese, ich meine, wie das mit den Ravens so genau funktioniert, das sollte man auch nicht so genau durchleuchten, sonst macht das plötzlich alles keinen Sinn.
Nee.
Aber so wie das früher auch funktioniert hat, tatsächlich, war ja, dass die alle trainiert waren, an einem bestimmten Ort zu fliegen.
Ja.
Das heißt, man hatte quasi 20 Raben und man wusste genau, der Rabe A fliegt immer nach King's Landing und zurück und so weiter. Und die Frage ist es ja so zu deuten, dass sie, also hat sie einfach nur die Ravens gesehen und ist deswegen auf die Idee gekommen, okay, wir brauchen Hilfe, ich muss jemanden um Hilfe fragen, oder hat sie die Ravens hat sie einen bestimmten Raven gesehen oder irgendwas in der Art und sich gedacht, okay, ich muss genau an die Person schreiben. Wissen wir nicht, wir wissen auch nicht, wer... Also das Haus Mormont zum Beispiel hat vermutlich keinen Raben, der zu den Iron Islands fliegt, da zufällig dabei.
wissen wir alles nicht.
Wissen wir alles nicht, werden wir bald erfahren.
Ja, da muss man sich, glaube ich, wirklich gedulden. Das heißt ja nicht, dass trotzdem Littlefinger vielleicht noch in den Kampf angreift von sich aus und sagt so, ach, ohne mich hättet ihr es nicht
geschafft. Ja, aber das ist ja auch genau das Letzte, was wir von ihm gehört haben. Ne? Dass er, also okay, nicht das Allerletzte, da hat er sich mit Sansa getroffen, aber davor hat er zu Robin, zu Robin, Lord Robin Arryn gesagt, naja, schick mal die Ritter los und hilf deiner Cousine aus dem Schlamassel.
Ja.
Wir gehen mal davon aus, dass das eigentlich immer noch gerade unterwegs ist, oder?
Ja, also ich weiß nicht, ob es abgebrochen hat. Also das ist wieder die Problematik mit der ganzen Zeit.
Genau, also die Lannister-Armee braucht einfach nur so eine halbe Folge, um bei Riverrun aufzutauchen aus King's Landing. Die Knights of the Vale brauchen aber eine halbe Staffel und uns weiß immer noch niemand, wo sie sind.
Ja, also das ist halt so gerade so das Hauptproblem, deswegen, dass man das alles nicht so genau abschätzen kann. Aber ich denke, das wird sich am Ende der Staffel halt dann erledigt haben, aber so lange müssen wir wahrscheinlich wirklich warten. Aber ich finde auf jeden Fall die Alternative gut, dass Sansa den Brief nicht an Littlefinger schickt. Ja.
Gut, der Inhalt kann natürlich auch noch überraschend sein, aber
das werden wir auch nicht, ja.
Werden wir alles noch erfahren. Ich würde sagen, jetzt begeben wir uns aber zur anderen Stark-Tochter, nach Braavos, zu Arya. Jetzt bin ich gespannt, weil Mammon vorher kurz zu mir meinte, dass er von der Arya-Episode, möchte ich mal sagen, nicht so begeistert war.
Richtig, ja.
Das kann ich gut verstehen, das würde ich soweit unterschreiben, aber du meintest, sie könnte genial sein und da bin ich natürlich hellhörig geworden.
Ja.
Also beim ersten Sehen habe ich mir die Folge, habe ich es gesehen und dachte mir, es ist ziemlich arrogant, wie sie da rumläuft. Es war ziemlich offensichtlich, dass sie da abgestochen wird.
Ja.
Und auch sehr offensichtlich, dass sie überlebt hat und dann durch die Straßen läuft.
Ja.
Und dann dachte ich mir, warum macht man das? Also Game of Thrones hat jetzt seit, sagen wir mal, der vierten Staffel mehr oder weniger Sachen passieren lassen, damit die Handlung weitergetragen wird. Und ich dachte dann auch, dass diese Szene vielleicht dazu benutzt wird, damit die Handlung ein bisschen vorangeht, eben der Konflikt mit Wave bald ausgemerzt wird. Aber dann ist mir aufgefallen, dass Arya sich komplett untypisch verhält und auch untypisch zu der letzten Szene, die wir mit ihr gesehen haben. Also die letzte Szene vorher war, sie geht in einen sehr dunklen Raum, hält Nadel in der Hand, setzt sich in eine Ecke, damit sie eben nicht von hinten angegriffen wird, pustet die Kerze aus und wartet auf den Angreifer. Und jetzt sehen wir, wie sie selbstverliebt durch die Stadt läuft und sich dann auch noch auf eine offene Brücke stellt.
Mhm.
Und ich meine, sie wird von hinten angesprochen. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand will mich umbringen, dann drehe ich mich nicht einfach um und lasse mich dann erstechen. Ich meine, die Gefahr ist immer noch da, dass die Person ihr einfach die Kehle durchschneidet, aber ich dachte, vielleicht hat sie das auch irgendwie provoziert und hat da Vorrichtungen gehabt. Was mir dann noch aufgefallen ist, Arya hat Nadel nicht dabei
gehabt. Ganz genau, sie trägt Nadel nicht.
Ne? Ja. Und das ist ja ganz sinnbildlich dafür, dass sie sich dazu entschieden hat, wieder Arya zu werden. Sie trägt Nadel bei sich und sie wittert Gefahr. Das Letzte, was sie macht, ist Nadel weglegen. Und sie läuft auf den Markt. Also der Markt ist auch so ein Ort, super zum, also das kenne ich aus Assassin's Creed. Wenn jemanden umbringen willst, wartest du, bis die Person im Markt ist und kannst sie aus dem Unbehelligten angreifen. Auf der Brücke mit zwei Eingängen. Du stellst dich dann auch noch irgendwo hin und beobachtest irgendwas. Ich habe zwei Vermutungen. Entweder hat Arya darauf gewartet, dass du Wave sie umbringt oder sie angreift und wollte dann ihr so das Gefühl geben, okay, sie ist sehr schwer verwundet, aber sie lebt noch. Das heißt, ich muss ihr eigentlich nur noch ihr den Gnadenstoß geben. Und in Wahrheit hat Arya da eine Vorrichtung im Bauch gehabt.
Genau, hat sie angelockt.
Ja. Oder, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass das ein Test für The Wave war, von Jaqen H'ghar.
Ja.
Ob sie Arya, so wie besprochen, sehr sanft umbringt und dass dementsprechend jetzt The Wave durchgefallen ist.
Ja.
Und Jaqen H'ghar sie umbringt. Wenn diese zwei Vermutungen sich bewahrheiten, war die Szene echt grandios. Wirklich. Weil die erst beim zweiten Gucken dann wirklich ihre volle Magie entfaltet hat.
Mhm. Also ich würde auch schon am ehesten sagen, dass ich es, also zum einen von den Vermutungen, aber ich halte es auch für durchaus wahrscheinlich, dass es Jaqen war oder zumindest, dass es nicht Arya war. Ich habe zuerst auch gedacht, bestimmt hat sie sich da irgendwie gepanzert, aber ich meine, wir sehen ja Blut austreten und wir sehen, wie sie tropfend durch die Straßen taumelt danach und also sie kann ja auch unmöglich wissen, wie sie angegriffen wird. ob sie ihr in den Bauch sticht. Ich meine, wir, also dann hätte die Serie zumindest uns in der letzten oder vorletzten oder vor drei Folgen gezeigt, dass das irgendwie so der Move von The Wave ist oder der Modus operandi. Wir hätten einmal gesehen, wie sie so tötet oder kämpft, in irgendeiner Art und Weise. Also ich denke, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, das ist, also ich glaube, die Verletzung ist echt. Aber ja, ich denke auch nicht, dass das wirklich die ganz normale Arya war. Also zum einen, weil so stirbt nicht einer der, der wichtigsten Charaktere. Aber ja, das vielleicht schon, natürlich. Das haben wir alles schon gesehen, aber eben nicht unbedingt in letzter Zeit.
Ja.
Das Einzige, was mich daran aber zweifeln lässt, ist, dass die Folge eben endet.
Mm-mm. Sie endet mit dem Hound.
Nee, nicht, dass die Folge damit endet, aber dass die Folge endet, bevor das aufgeklärt ist.
Ach so.
Also ich denke, dass der Effekt wäre schon, ich meine, gut, inzwischen kann man davon ausgehen, dass es nur noch sehr wenige casual oder zufällige Zuschauer von Game of Thrones gibt. Aber sowas würde ich dann vielleicht doch, ich meine, okay, wenn das in der nächsten Folge sehr früh aufgeklärt wird.
Ja, wir hatten es ja ähnlich mit Jon Snow, oder war das ja auch irgendwie so?
Genau, aber ich meine nur jeder jetzt, ich meine, diese Gedanken, die du hast, die machen eine Menge Sinn, aber wie du selber sagst, man hat die nicht direkt. So offensichtlich ist das jetzt nicht inszeniert. Der Wow-Effekt, es war doch Jacken oder sie ist doch unverletzt, der wäre viel größer, wenn man das noch in dieser Folge geklärt hätte.
Ja.
Wie gesagt, ich unterstütze die Vermutung auch, ich glaube das auch. Es macht mich nur etwas stutzig, dass das jetzt noch so offen gelassen wird, weil
ja,
jeder kommt dann vor der nächsten Woche darauf, dass das unmöglich sein kann, dass sie jetzt gerade einfach so verblutet.
Ja, weiß nicht, das ist die Frage, ob sie jetzt wieder mit diesen ganzen Erfahrungen spielen, die man halt am Anfang gesammelt hat, dann hat man vielleicht auch am Anfang gedacht, so, die Herr kann jetzt nicht wirklich Ned Stark umgebracht, das kann nicht sein, der lebt noch oder so, oder hat daneben geschlagen oder was weiß ich was. Nee, also was für mich auch noch war, nach dem ganzen Training hat sie sich echt dumm angestellt. Also wenn das jetzt wirklich die Methode war, wie schnell man sie, da ist eine alte Frau, ich meine, da wussten wir, dass es.
Ja, ich meine, okay, wir wissen das natürlich noch
nicht. Sie weiß auch, dass sie gejagt wird und wie gesagt, gerade die Szene mit dem.
Ganz genau.
Mit dem, also sonst wäre sie ja auch nicht geflohen. Gerade die Szene mit dem Schwert lässt mich doch, also die wir in der letzten Folge hatten, in der Folge davor hatten, lässt mich doch arg daran zweifeln. Aber das habe ich auch in dem Fall gleich gedacht. Also ich habe erst gedacht, natürlich auch wirklich so, da haben die das schlecht gemacht.
Also wirklich, als es losging, dachte ich so, na klar, das, was ich erwartet habe. Jetzt hier zufällig auch eine leere Brücke, jetzt geht der Kampf los.
Und dann schaut sie sich noch diese Statue 5 Minuten lang
an. Genau, ich dachte halt so, jetzt, okay, jetzt stehen die beiden nicht gegenüber,
in dem Moment nicht selber.
Genau, aber als das Messer dann zum zweiten, dritten Mal in ihren Bauch ging, dachte ich mir auch so, Moment. Also okay, da war ich vielleicht tatsächlich noch sehr verblüfft.
Nö, da habe ich auch noch, schockiert. Genau, ja.
Aber
und habe noch gedacht so, boah, die ist jetzt so schlecht gelöst irgendwie. Ich habe Angst gehabt, dass die Folge gleich endet, aber dann kam ja zum Glück noch eine Szene.
Ja, aber genau, sie fällt dann ins Wasser und man sieht nur das Blut und der Körper taucht nicht wieder auf. Ja. Ich meine, das haben wir dutzende Male
gesehen. So hätte es enden können, aber das haben sie nicht gemacht. Das haben sie bei Tyrion damals auch nicht gemacht, als der...
Nee, das ist ihnen, glaube ich, auch... Also das klingt jetzt alles nach mehr oder weniger mittelschwerer Kritik, die wir hier äußern. Nee, also dafür ist Game of Thrones auch viel zu gut, das so enden zu lassen. So. Mhm. Oh, sie fällt ins Wasser, man sieht ein Blut, The Wave wartet oben, ob sie wieder auftaucht und dann passiert nichts.
Auch
und dann
endet die Folge. Ziemlich doof an irgendwie.
Also. Genau, ja, klar.
Aber die ist vielleicht auch doof.
Ja, das ist es. Also ich meine, das war schon klar, dass sie irgendwo auftaucht. Und dass sie dann mehr oder weniger verwundet sich erstmal zumindest aus der unmittelbaren Gefahr befreit. Dann macht die Folge jetzt auch nicht so, wird das passieren, sondern sie zeigt uns das relativ schnell danach. Okay, na klar passiert es, na klar ist sie noch am Leben, na klar ist sie verletzt, weil das war das Letzte, was wir gesehen haben. Und na klar ist der Kampf mehr oder weniger noch nicht vorbei.
Wenn sie es ist, also würde...
Das wird sich
auch... Ich wundere mich, dass sie aus der Höhle rauskommt irgendwie und so. Das wirkte halt überhaupt nicht so in der letzten Folge.
Ich also hab dann auch zwei, drei Stiche in den Bauch, das überlebst du auch einfach nicht. Das klappt nicht. Jack Nagar überlebt das, na klar, kein Problem. Der hat ja auch schon hier irgendwie Gift getrunken.
Ja, kann alles, vielleicht gibt es noch eine Heilquelle oder so, kann auch sein.
Genau, aber Arya überlebt das nicht.
Normalerweise.
Ich meine, gut, beim Hound, der war auch extremst schwer verletzt.
Mhm.
Aber das war nochmal was ganz anderes.
Ja, aber wenn es halt so der Masterplan, also von Arya war, dann... Nur von Arya, sage ich mal, dann wäre es ein bisschen... Also
das ist schon ein ganz schönes Risiko, ich viermal abstechen, um dann schwer verletzt zu entkommen. Das klappt nicht.
Ja, also ich glaube, was auch mehr für Jaqen H'ghar spricht, ist, dass sie läuft ja dann durch die Straßen und wird von allen angeschaut. Und zwar nicht im Sinne von, oh mein Gott, die ist schwer verletzt, oder, sondern im Sinne von, oh, da ist jemand. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert, am Anfang der 5. Staffel läuft hier Arya dann auch durch Braavos rum, wird dann von diesen 4 Banditen da angesprochen und die wollen sie gerade abstechen, da kommt Jaqen H'ghar und dann verschwinden die ganz schnell. Im Sinne von, sie wissen ganz genau, wer das ist. Mhm. Und die Passanten, die Arya anschauen, schauen Arya dann genauso an, wie Jaqen H'ghar da angeschaut wurde, so als würden sie genau wissen, wer das ist. Also sie sind nicht erstaunt, nicht erschrocken, nicht verwundert, ja, sondern schauen einfach hoch und das war's.
Mhm. Wo ich dann aber dann auch irgendwann wieder später meine... Also gut, Jaqen hat sich jetzt selber... Also hätte sich dann jetzt selber quasi als Arya verkleidet, um The Wave zu testen. Aber gleichzeitig müsste er immer doch trotzdem irgendwie Groll auf Arya hegen.
Ja, aber ich meine, das hatten wir ja letztes Mal auch schon besprochen. Er wusste zumindest, inzwischen können wir das eigentlich mit ziemlicher Sicherheit sagen, er wusste von Anfang an, dass sie niemals komplett seinen Lehren folgen wird. Nee. Er hat sie trotzdem ganz bewusst, hat er sich dazu entschieden, sie auszubilden.
Ja.
Und das bedeutet, also sie hat bis jetzt genauso gehandelt, wie er es wusste, wie er sich es von Anfang an gedacht hat.
Ja.
Deswegen kann er schlecht Groll auf sie hegen. Weil er wusste ja, dass genau das passieren würde.
Ja, da erwarte ich natürlich trotzdem, dann will ich wissen, was das dann alles sollte.
Genau, na klar. Also das wird mit Sicherheit, wenn jetzt auch nicht in langen Dialogen, aber irgendwie wird schon noch erklärt werden, warum er sie zumindest The Wave vorgezogen hat und warum er sie gehen lässt.
Hm.
Das muss schon noch irgendwie erläutert werden.
Es kommt ja auch schon rüber. Also ich glaube, wir glauben alle nicht daran, dass Arya jetzt quasi verliebt. Nee. Und so, also auf irgendeine Art und Weise, wie die auch immer aussieht, sehen wir da noch irgendwas. Ja.
Ja.
Denke ich nämlich auch, weil sonst wäre es echt komisch, ja, wie du meinst, sehr unbefriedigend oder ein echt komisches Ende. Ja. Also wenn jetzt Jaqen das gewesen wäre, der Arya getötet hätte, okay, dann hätte ich es immer noch komisch gefunden, warum Arya sich so dämlich verhält, aber da hätte ich gesagt, okay, dann...
Na klar, dann ist sie eh chancenlos und dann...
Aber
dann
so muss da wahrscheinlich noch, hat das auf jeden Fall noch ein Nachspiel. Ja.
Das wird sich zeigen. Ich denke, das wird zwangsläufig auch schon in der nächsten Folge, wenn nicht komplett geklärt, dann sehr viel weitergetrieben.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir nähern uns ja,
ja, also jetzt gibt's
langsam noch, Folge 9.
Jetzt gibt es noch 3 Folgen und also ich habe jetzt kürzlich erfahren, dass der Oberyn Mountain Kampf, das war auch in der 8. Folge der 4. Staffel, richtig? Ja. Das heißt...
9 war dann nur The Wall.
Genau.
Ah,
genau.
Ja.
Das heißt, also wir begeben uns jetzt langsam in das Territorium, in dem jede Folge der große Hammer den Amboss trifft und was auch immer dazwischen liegt. Das werden vermutlich unsere Sympathien, Gefühle und Nerven sein.
Hm. Ja. Ich glaube, in Staffel 5 hatten wir doch auch irgendwie, Folge 8 war Hardhome, Folge 9 war das mit den Sons of Bahapi und Folge 10 war, wo Jon Snow stirbt. Also
genau. Meine,
oder wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche.
Doch, das kommt
dann. Dann haben wir da ja jetzt eine Menge Kracher.
Jetzt kommt Schlag auf Schlag, denke ich auch,
dass wir schon jetzt bei Folge 8 schon irgendwas Krasses erleben.
Trotzdem habe ich aber nicht das Gefühl, dass diese Folge jetzt nochmal irgendwie so auf negative Art und Luft holen davor war. Sondern die hat mir eine ganze Ecke besser gefallen als die letzte, die ich auch ganz und gar nicht schlecht fand.
Mhm.
Das hat gerade auch gut zusammengepasst. Diese Folge ist wirklich was passiert. Einiges auch, neue Entwicklungen. Und das wurde auch jetzt zum Beispiel von der letzten Folge, die wir ja alle jetzt nicht so gefeiert haben, möchte ich mal sagen. Aber im Nachhinein hat die Folge auch nochmal an Wert gewonnen, die letzte. Mhm. Weil jetzt halt wirklich... Ne, so viele Sachen, so die ganze Geschichte mit dem Blackfish, darauf wurde hingearbeitet jetzt seit 1-2 Folgen, aber diese Folge haben wir da auch wirklich diese Hoffnung, die wir hatten in diesem Reveal, in diesen Szenen, die wir dann endlich sehen, die wurden, denke ich, ganz und gar nicht enttäuscht.
Also die 7. Folge war einfach so eine Filler-Episode, also da ist nicht viel passiert, da wurde viel vorbereitet.
Die 6.
Die 6, genau. Ja. Also wurde nicht viel vorbereitet und hat halt irgendwo hingearbeitet, so im Sinne von, das muss man sich angucken, damit der Rest passieren kann.
Mhm.
Es war nicht gut, es war nicht schlecht, es war okay, also...
Ja. Ich fand die ja ganz gut, aber die 7. fand ich jetzt trotzdem auch nochmal ein Stück besser, weil wir halt auch so ein paar... Ich meine, jetzt im Riverlands ist ja auch nicht viel passiert, aber es war einfach geil.
Ja, genau, ganz genau, ja. Okay, dann würde ich jetzt trotzdem auch mal, also jetzt nächste Folge. Es wird richtig heiß. Stirbt jemand? Wer stirbt?
Boah.
Oder... haut was raus. Irgendeine, ich möchte irgendeine eine mutige Vermutung für die nächste Folge. Wenn ihr uns in einer Woche wieder hört.
Ich überlege gerade, ob der Tribal Combat jetzt endlich mal irgendwie richtig angekündigt wird und vielleicht die Folge damit endet, dass wir erfahren, wo jetzt vielleicht der Haken für Cersei dabei ist. Wo das eben auch was sein könnte, was erst...
Das passt natürlich sehr gut.
Also ich könnte mir vorstellen, dass die Folge 9 vollkommen mit dem mit der Schlacht um Winterfell belegen.
Das könnte gut Sinn machen, ja.
Wenn wir eine große Schlachtszene überhaupt kriegen, kann ja auch noch sein, dass es sich irgendwie alles anders äußert.
So wie bei Stannis.
So wie bei Stannis, kann auch sein.
Coitus interruptus, sag ich mal.
Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass sie sich sowas für Folge 9 auf, also das dafür
ja, vielleicht eine auch, ganze Folge will ich ja wissen, was passiert nächste Folge.
Ja, dann muss ich mich halt auf den ich sag, der Tribal Combat wird irgendwie okay. Also er wird nicht stattfinden, aber so, dass wir jetzt auf jeden Fall erfahren, wo so ein bisschen der Haken dahinter ist, ob es jetzt vielleicht wirklich der Hound wäre, der das passt, wir müssen eigentlich dann in der 10. eher kommen, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein als das. Und ich würde sagen, aber das ist keine Bold Prediction, aber ich würde sagen, dass das um den Riverdance weitergeht und dass vielleicht Jamie auf Brienne trifft oder so. Mhm. Oder dass irgendwann Brienne irgendwie ankommt, könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, also ich glaube auch, dass Jamie und Brienne sich sehen werden, weil Brienne hat man lange nicht gesehen. Mhm. Und es gab ja auch noch die Szene in den Trailern vor der Season, dass Bronn sich Podrick packt. Und es ist anscheinend in den Riverlands passiert, von daher macht das sehr viel Sinn. Ich glaube halt, dass der Tribal Combat nicht stattfinden wird.
Das glaube ich auch. Also
ich meine, es wird die ganze Zeit drauf hingeteasert.
Ja, ja, genau.
Von Cersei, immer nur von Cersei. Sie sagt, es gibt dann noch diesen Trial.
Unbenommen, ich will natürlich will auch sagen, dass, also, was ich mit dem Haken vielleicht meinte, dass eben vielleicht so kommt, nö, du darfst kein Tribal Combat machen oder so.
Oder Qaeron übernimmt die Kontrolle über den Mountain oder wir erfahren in einem großen Reveal, wer der Champion ist.
Ne, ja. Dass er vielleicht vorher stirbt, kann auch schon sein. Also, was weiß ich, sowas kann ich mir halt vorstellen, irgendwie.
Ja. Ja. Mir ist auch letztens irgendwie aufgefallen, er wollte sich den Kopf von diesem Tyrion-Doppelgänger aufheben. Und darauf wurde nie wieder Bezug genommen.
Es gab einen Tyrion-Doppelgänger?
Ja, in der 5. Staffel haben dann so ein paar Halunken.
Stimmt, genau. Sie hatten Kopfgeld irgendwie auf ihn ausgesetzt und die haben irgendwie ständig neue Kleinwüchsige angebracht.
Ja. Und ich bin dann auch die letzten Folgen ein bisschen durchgegangen und hab versucht, irgendeine Szene zu finden, die so ähnlich ist, die einfach zeigt, dass er Qaeron ein verrückter Mensch ist, der Experimente sinnlose Experimente vollführt. Und nee, das hat er bisher nicht gemacht. Alles war sehr zielführend. Und deswegen ich immer noch darauf warte, warum er diesen Kopf unbedingt haben wollte.
Ja.
Hat's mir aufgefallen, von dem Mountain hat man ja bisher den Kopf nicht mehr gesehen.
Okay,
also ich kann mich jetzt wieder dunkler an die Szene mit dem Kopf erinnern. Ja. Ich halte es auch für absolut möglich, dass da einfach nur nochmal so diese Morbidität und die Boshaftigkeit von Qaeron irgendwie näher ausgestellt wurde und dass der Kopf nie wieder auftauchen wird.
Ja.
Aber jetzt möchte ich natürlich auch sehen, wie der Zombie Mountain seinen Helm abnimmt und es ist so der Zombie Tyrion Doppelgänger.
Ja, das ist ja hier Master Blaster bei Mad Max 3.
Ja, genau. Master Blaster, ja, also, ganz genau.
Wenn ich eine wilde Theorie in den Raum werfen darf, dann ist es die, der Mountain ist der Tyrion Doppelgängerkopf.
Das ist auf jeden Fall
Das erfüllt auf jeden Fall auf die wilde Theorie mit Auszeichnung, ja.
Ja. Lasso, dann du guckst.
Also ich könnte mir vorstellen, dass wir nächste Folge vielleicht schon die Schlacht in irgendeiner Form um River Run, vielleicht auch nur den hinterhältigen Angriff oder die Meuterei sehen.
Klar.
Dass vielleicht der Blackfish, den wir alle lieb gewonnen haben in dieser Folge, vielleicht schon das Zeitliche segnet. Aber das wäre natürlich auch in gewisser Weise verschenktes Potenzial. Ich meine, unsere anderen Vermutungen haben gemeinsam, dass sie doch von immer den beiden anderen für durchaus unwahrscheinlich befunden wurden. Ja. Gut, bis auf
was?
Der...
Ihr glaubt Tyrion kommt?
Was? Nee. Aber das ist ein guter Punkt. Ich denke mal, dass wir Tyrion mal wieder sehen. Der war jetzt nämlich auch schon zwei.
Ja, also Tyrion und die Khaleesi, denke ich, die werden mal wieder auftauchen.
Ich habe so das Gefühl, dass Tyrion noch so ein Jon Snow Ende blüht.
Okay, aber momentan hat er wirklich keine Feinde. Also doch, na klar, Grey Worm, ist zum Beispiel sehr gegen ihn.
Missandei
auch.
Befreiten Sklaven.
Ja, aber das sind nicht, ja, ich meine, das sind aber nicht die Charaktere, die irgendwie hinterrücks ihn ermorden.
Vielleicht ist es ja auch irgendwie, dass die Etablierung irgendwie, Tyrion macht sich die ganze Zeit über Barriss lustig, dass der keinen Cock hat. Und dann steht der Unsullied die ganze Zeit daneben, der auch keinen Cock hat. Also vielleicht gibt es da noch eine böse Aktion. Aber
oder sie schneiden ihm den Cock ab.
Das wär's, ja. Dann kann er, dann können sie endlich diese Witze machen.
Ja.
Ja, du gehörst zu den Unsullied.
Und dann schneiden sie noch die Haare ab und ja.
Und geben ihm einen Speer.
Ja.
Und einen komischen Namen.
Ja.
Wie Bluebird oder so.
Oder ein kleiner Wurm.
Ja, genau.
Oder kein Wurm.
Kein Wurm, no Wurm, no Wurm.
Naja, das werden wir alles erfahren in baldiger Bälde.
Ja, hoffentlich schon eine ganze Menge nächste Woche.
Ja, ganz bestimmt wird das alles eintreten, was wir jetzt gerade spekuliert haben.
Definitiv. Nächste
Woche und mehr.
Genau, und noch mehr. Und noch viel mehr.
Genau.
Ja. In diesem Sinne würde ich mich verabschieden wollen.
Ja, wir hören uns bald.
Richtig. So, tschüss.
V-I-O. Until the fellas start the name calling V-I-O. And the girls respond to the call I gotta pull my shout out. Who let the dogs out? 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 I see the young people had a balcony. So Billy Bongers get out. Get back, Gruffy. Bash, Gruffy. Get back, you flea infested mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry.
Hey, yeah. V-I-O.
Two Eddie girls calling them canine. Hey,
V-I-O.
But they tell me, hey man, start up the party.
V-I-O.
You put a woman in front and a man behind. I heard a woman shout out.
Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?
Say, a doggy is nothing if he don't have a bone.
A doggy who your bone, a doggy who less.
A doggy is nothing if he don't have a bone.
A doggy who your bone, a doggy who less.
Had a balcony, so Billy Bongers get out. Get back, Gruffy, bash, Gruffy. Get back, you flea infested mongrel.
Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, got my mind, I'm gone. Do you see the waves coming from my eye? Walking through the prison, the Digimon is breaking them down. Me and my white socks, short, dealing, gancy color. Any caliber, do I think I knew, that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land, when they see me, they say, ooh.